Und anfangen auch diesen Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus, 3. September 2008. Ich gehe zurück auf 1888. Da fingen wir an und wir wollen einfach Gott danken. Und wir fangen mit einem Danklied an. 20 Jahre Gemeindearbeit, 20 Jahre Kampf, 20 Jahre Sieg. Wir wollen Gott loben und preisen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns so viel Grund zum Danken gibst. Wir möchten danken und Danke sagen und abermals Danke sagen. Halleluja. Jedes Jahr war ein Geschenk, das du uns geschenkt hast, war eine Gnadenstunde, war eine Heimsuchung Gottes. Ich will dich loben und preisen für die vergangenen 20 Jahre, wo ich hier in Berlin sein darf. Gelobt sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Lasst uns singen, Gott loben und preisen und ihm Danke sagen. Wir loben, wir preisen unseren Gott, der so treu ist, der uns durchgetragen, der uns geführt hat, der uns geleitet hat bis zu dieser Stunde, der uns Gutes und Barmherzigkeit folgen ließ. Danke, Vater, für deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Treue, deine Liebe. Ich preise den Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir singen weiter und preisen den Herrn. Heute ist ein Danktag, ein Lob- und Danktag. Halleluja, wir preisen den Herrn. Und Vater, wir haben wirklich Grund, dir zu danken für die Höhen und Tiefen, für die Führung und Leitung deines Geistes, für die Offenbarung deines heiligen Willens, für die Impulse, für die Inspiration, für die guten Gedanken, die du uns gegeben hast im Laufe dieser Zeit hier in Berlin. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den offenen Himmel. Halleluja. Du hast dich uns geoffenbart. Und wir haben nur Grund zur Anbetung und Anbetung und nochmals zur Anbetung. Halleluja, Halleluja. Ich will loben den Herrn, solang ich bin. Amen. Und wir sind schon 20 Jahre in Berlin. Halleluja, wir danken Gott. Vor 20 Jahren habe ich meine erste Berliner Predigt im Raum gehalten. Vorher habe ich 3 Wochen auf dem Breitscheidplatz gesprochen. Und es hat mir besser gefallen auf dem Breitscheidplatz wie nachher im Saal. Weißt du warum? Weil es so schön war. Da hat man Sünder gehabt, ungläubige Menschen gehabt, auf der Straße hingekniet und gebetet, dass der Senderfreies Berlin gesagt hat, Leute, ihr müsst dorthin gehen, auf dem Breitscheidplatz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche predigt einer und er spricht so, als wenn der liebe Gott selber sprechen würde. Und dann hat die Berliner Morgenpost Berichte gebracht und alles durcheinander gebracht und trotzdem Zeugnisse, wie Gott gewirkt hat, Leute befragt, was ist passiert. Und da ist einiges passiert auf der Straße. Und dann der Gottesdienst in der HDK, Hochschule der Künste, in der Bundesallee am 3. September 88. Gott hat uns bis hierher geführt und ich möchte einfach sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich will ihm danken für alles, was hier passiert ist in diesen 20 Jahren, was von Menschen durchgegangen ist. Ich kann nicht mehr zählen, zähle auch nicht, wie viel wir hier getauft haben und was so alles nacheinander passiert, wie viele Heilungen geschehen sind. Wenn ich die Heilungen alle zusammen addiere, ist eine ganze Menge, was wir als Segen sein durften. Und wir wollten auch nichts anderes sein als Segen. Und Gott hat uns vor, ja eigentlich schon im 1987 im November in einem grauen, nebligen Tag berufen, auf dem Breitscheidplatz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Es war Smog-Alarm an diesem Tag und wir laufen so auf dem Breitscheidplatz und beten. Eigentlich habe ich nie die Absicht gehabt, nach Berlin zu kommen. Kein Plan, keine Idee und gar nichts dergleichen. Ich war nur hierher geschickt, so als Spion, als Kundschafter. Ich sollte herausfinden, ob hier ein Platz für irgendeinen Prediger wäre, für die Neuarbeit wäre, etc. Unsere amerikanischen Geschwister haben dann angefragt dort in der Zentrale, ob, ja, da kommen Leute zu uns in den Gottesdienst, die verstehen kein Englisch. Könnt ihr nicht einen deutschen Pastor schicken? Und dann wurde ich hierher geschickt, einfach nur mal zu spionieren, zu beobachten. Und wie auch immer, plötzlich sage ich, Heidi, ich denke, Gott hat zu uns gesprochen, zu mir gesprochen und sagt zu mir auch und sage, was sagt er dir? Und du bist Frau, sagst du, Ladies first, sag du, was hat Gott zu dir gesagt? Ich sehe diesen hohlen Zahn, also diese Kirche, wie ein Zeigefinger, der zum Himmel zeigt. Damals saßen auch noch ein paar Hippies, rauschgesüchtig oder betrunken, wie auch immer. Und dann sahen wir diesen Finger und plötzlich kam uns beiden das gleiche Lied aus Großer Gott, wir loben dich, die Hymne der Deutschen, kam in den Sinn. Herr, erbarm dich unser. Und wir spürten plötzlich das Erbarmen Gottes. Gott hat Berlin nicht aufgegeben. Berlin war damals eine Insel im Roten Meer. Und dann habe ich einfach von mir aus dann gesagt, ja, ich gehe nach Berlin. Ich gehe nach Berlin, weil einfach ja, Gott uns das gezeigt hat. Herr, erbarm dich unser. Damals war Berlin eine Insel im Roten Meer. Und als ich ein paar Leuten so erzählte, Freunden erzählte, dann sagten sie, bist du strafversetzt? Normalerweise nach Berlin kamen nur Leute, die strafversetzt waren aus Westdeutschland. Aber ich war weder strafversetzt noch sonst was, sondern Gott hat uns einfach hierher gerufen. So, das ist erstmal zuerst einmal der Einstieg. Und wir haben dann unseren Gottesdienst dort angefangen, wo Gott mir zeigte, geh da rein und miete dort einen Saal. Keine Ahnung, was da läuft. Mein Auto blieb stehen, sprang nicht an, obwohl es neues Auto war, Mietwagen. Gestrakt, oder ich habe zumindest die Zündung nicht richtig gezündet. Er stand da und dann redet Gott zu einem. Wenn wir nicht mehr weiter wissen oder wenn bei uns irgendwelche Pannen passieren, nicht aufregen, ruhig bleiben. Gott will mit uns reden. Das ist also immer so ein Zeichen für mich persönlich gewesen, wenn irgendetwas schief geht und nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann will Gott was Neues zeigen. Wir sollen uns nur hinhorchen und nicht weitermachen wie gewohnt. Aber bevor ich weitermache, wie gewohnt, möchte ich euch einladen für Donnerstag. Donnerstag wird das Thema sein um 19 Uhr. Der Segen Gottes ist eine Offenbarung. Da zeigt sich, Gott ist mit mir. Jesus sagt, schau die Zeichen, schau die Wunder, schau die Resultate, schau die Ergebnisse. Und wenn ich so mein Leben zurückschaue und die Ergebnisse anschaue, Menschen sind zum Glauben gekommen. Wenn ich so fragen würde, wer ist durch unsere Arbeit gegangen, wer ist bei uns gerettet worden, wer ist bei uns getauft worden, wer ist bei uns Geist getauft worden, ohne mich wären manche vielleicht gar nicht hier heute. Und wie viele sind durchgegangen, die nicht mehr bei uns sind. Und mir ist ein Anliegen, nicht nur, dass wir jetzt unseren Raum füllen, die Gemeinde füllen, nein, wir bauen das Reich Gottes. Ich baue nicht eine Organisation, sondern von Anfang an war mir klar, ich baue das Reich Gottes. Und Menschen werden gesegnet und wenn sie nicht mehr bei uns sind, sind sie halt woanders. Und die sind dann auf dem Missionsfeld oder sonst irgendwo. Und durch unseren Dienst sind so viele Menschen gegangen, die heute irgendwo eine fruchtbare, nützliche Arbeit auf dem Feld draußen, außerhalb machen, in Rumänien. Wie viele Leute sind in Rumänien? Ich bin mal ausgestiegen und ich denke, ich gehe zu den Zigeunern. Wir hatten eine Zigeunergemeinde. Ich war 2 Jahre lang Pastor der Zigeuner hier in Berlin und dann auch, aber auch richtigen Zigeuner, Gypsies, also Romas und Sintis. Aber dann in unseren Gottesdiensten waren auch viele Rumänen. Allein durch am Anfang dieser Arbeit, nachdem sich die Grenzen geöffnet haben, sind über 1000 Rumänen durch meine Gemeindearbeit gegangen. Und dann steige ich in Bukarest aus dem Flugzeug raus und die Pastoren oder der Pastor, der uns abgeholt hat, sagte, ich weiß nicht, eigentlich war noch was dazwischen. Ich musste notlanden in Warschau mit dem Flugzeug. Das Flugzeug ist halt Umweg gefahren. Wir kamen an, das war alles zu spät für den Mittwochgottesdienst. Und dann sagt uns der Bruder, oder ich fragte den Bruder, Bruder, haben wir keine Versammlung heute? Nein, aber bei den Zigeunern ist ein Gottesdienst. Wir können zu den Zigeunern gehen. Du und ich kommen auf den Parkplatz. Ich war erstaunt, die Hälfte der Zigeuner, die haben sich hier bei uns in Berlin bekehrt. Romas und Sintis, die damals waren, also, und es war, die Arbeit war nicht vergeben. Bruder, mal tut es, Bruder, mal tut es, Bruder, mal tut es. Es war schön zu sehen, dass die Arbeit Frucht getragen hat. Ganz besonders bei den Rumänen, die dann auch irgendwo wieder für den Herrn arbeiten und wieder weitergezogen sind nach Amerika. Manche Rumänen sind nur 3 Stunden bei uns gewesen. Ich habe in meiner Badewanne die Leute getauft. Weil die kamen, wir müssen weitergehen, also, und ich möchte aber noch getauft werden. Und so weiter, weißt du, die war nicht lang genug, da hat man durchgezogen durchs Wasser. Aber Gott weiß es, Gott weiß es. Es war eine gute Zeit. Wie viel Geistestaufen? Und dann war für uns Billy Smith eine ganz große Gnade, dass wir mit ihm zusammengekommen sind. Auch eigentlich per Zufall. Per Zufall. Ich habe von Billy Smith zwar gehört, aber keine Vorstellung gehabt, was ist dieser Mann. Und es war ein Montagabend, ich war frei und da war in der Stephanus-Gemeinde hier in Wedding und ich gehe hin und dann, ja, mir anzuhorchen diesen Billy Smith und da kommt plötzlich der Pastor, der dort das veranstaltet hat, Bruder Matutis, wir brauchen deine Hilfe. Wir dürfen diese Gottesdienste nicht mehr weitermachen. Die Leute haben, also die evangelische Kirche hat rausgekriegt, das ist ein Pfingster und das ist kein evangelischer, ist ein Pfingster und so weiter, der darf nicht hier predigen. Die Superintendenten hier von nebenan, der hat sofort verboten und alles schalu gemacht und ich war im Gottesdienst, kannst du uns abfangen? Kannst du diese Versammlungen übernehmen? Wir waren gar nicht vorbereitet darauf. Aber Billy Smith, überhaupt. Dann habe ich der Superintendenten gesagt, gib uns noch einen Tag Zeit. Also wenigstens das gehört sich als Christen, das Anstand und so weiter. Einen Tag und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag kann Willis mit zu uns kommen und wir fangen die Sache ab. Und tatsächlich, wir haben das nicht für möglich gehalten. Sowas hat hier Berlin noch nicht erlebt. Ich komme zum Gottesdienst und Leute stehen draußen vor der Kirche und warten auf den Gottesdienst. Ungewöhnlich für Berlin. Und so von dem Augenblick hat Gott uns gesegnet. Und ich hatte den Billis mit einmal 4 Wochen lang, Abend für Abend, 4 Wochen. Und an diesem Abend haben sich über 400 Leute bekehrt. Das ist großartig. Und über 60 Leute allein aus dieser einen Evangelisation haben wir getauft. Also es war wirklich Gnade Gottes, wie Gott da gewirkt hat und Menschen gerettet hat, Geist erfüllt hat durch den Dienst von Billis mit. Und wir sind gute Freunde geworden. Gerade durch Billy. Am Anfang war er nicht so liebevoll. Meine erste Predigt mit Billy, oder der erste Gottesdienst, dann sagte Bruder Matutis, stell neben meinem Kanzel einen Eimer mit kaltem Wasser. Das gibt's doch nicht. Und er sagt, wenn irgendjemand umfällt, wird er gleich mit Wasser überschütten. Mach dich drauf gefasst. Weil dann, wir waren ja kein Charismatiker, ich war Pfingster und so weiter. Aber bei mir ist Gott sei Dank niemand umgefallen. In einer anderen Gemeinde, da durfte er nicht mehr kommen, weil da der Älteste sogar umgefallen ist. Und wir haben gedacht, dem Ältesten machen sie nichts. Und der Älteste wurde mit Wasser überschüttet und war pitschnass. Und von dem Moment durfte er nicht mehr in die Gemeinde kommen. Aber der kommt zu uns. So, wir haben gelernt, uns anzupassen. Und ich bin eigentlich Gott dankbar, dass ich im Laufe meines Dienstes, ich bin eigentlich nicht nur 20 Jahre in Berlin, sondern ich predige ja über 40 Jahre schon. Also, ich habe schon bevor ich auf die Bibelschule ging, habe ich in München eine Gemeinde gehabt. Aufgebaut, so wie Gott mich einfach berufen hat und auf dem Stachus eingeladen die Leute. Und dann bekehrt sich ein Kaffeehausbesitzer und sagt, Pastor, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, ich kann dir in meine Baptistengemeinde einladen, aber die sind nicht so happy, wenn du von mir eingeladen wirst und dorthin kommst und so weiter. Ja, sagte ich, ich habe mittwochs bei mir ist mittwochs Ruhetag, du kannst bei mir Gottesdienst halten. Und der war direkt am Stachus dort und ich konnte gleich dort Gottesdienst halten und so habe ich dann gepredigt. Aber Geschwister, ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich heute darüber nachdenke, was ich gepredigt habe, mir stehen die Haare zu Berge. Ich habe gesagt, lieber Gott, vergib mir. Ich habe schon oft gesagt, vergib. Ich habe den Leuten nur das weitergegeben, was ich kannte, was ich wusste. Der Herr ist gut, der Herr kann alles, der Herr macht alles und so weiter. Ja, nach und nach habe ich dann gelernt zu predigen und Gott zu dienen. So bis heute, 40 Jahre im Dienst und 20 Jahre in Berlin. Höhen und Tiefen, alles miteinander mitgenommen, nichts ausgelassen. Bei Gott ist alles möglich. Also ich werde noch über die Offenbarung des Segens Gottes sprechen, was so kommt am Donnerstag. Am Freitag verlasse deine geistliche Schmalspur. Und das ist eine Botschaft, die ich eigentlich in diesen Tagen des Segens verkündigen möchte. Und so viele Leute, die fahren immer Schmalspur. Ja, das kann Gott nicht und das kann Gott nicht und jenes kann Gott nicht. Gott kann alles. Ich habe das erlebt, ich begrenze Gott. Gott ist unbegrenzt. Ich begrenze Gott. Und deshalb verlass die Schmalspur, verlass die religiöse Schmalspur. Die Religiösen sind die Schlimmsten, die Gott eingrenzen. Ich bin lieber mit Atheisten zusammen, denn die sind sachlich, nüchtern und logisch. Die sagen, 1 und 1 ist 2 und nicht 5. Und so weiter. Und die sind mit beiden Beinen auf dieser Welt und sagen oft die Meinung knallhart. Aber wenn die dann erfassen, oh, dann können sie nicht mehr lassen. Wenn die einmal Gott erleben und so weiter, verlass die Schmalspur. Also, das wird ein Thema sein. Ich werde ein paar heilige Kühe dabei schlachten. Am 6. September, Samstag, Gott kümmert sich um seine Leute. Ist auch unser Hochzeitstag. Also, da fällt alles so zusammen. Ist immer September. Ja, dann am Sonntag, wir wollen Gott loben und preisen, die Ergebnisse des Segens. Wir werden versuchen, Ernte Dank zu machen, einfach Gott zu danken für die Ernte draußen, aber auch die geistliche, die seelische und die persönliche Ernte, die Gott hatte und die uns gegeben hat und alles. Und dann als Abschluss am Sonntag, den 7. September um 19 Uhr, genieße den Segen Gottes. Genieße den Segen Gottes. Ja, nimm es auf in dir, verinnerliche den Segen Gottes. Heute, bei Gott ist alles möglich. Dem Gesegneten ist alles möglich. Egal, wo der Gesegnete hinkommt, er ist immer ein gemachter Mann, eine gemachte Frau. Der Segen Gottes gibt deinem Leben immer die Wende. Wenn du von Gott gesegnet bist, nicht von Menschen, sondern von Gott gesegnet bist, von Gott bestätigt bist, von Gott beglaubigt bist, dann bist du immer auf der Seite des Siegers. Dann ist es dir nichts unmöglich. Dann schaffst du sogar Berge zu versetzen. und Lösungen herbeizuführen. Da wirst du kühn und mutig sein, und das musste ich und lernte ich in meinem Dienst in all den Jahren, nicht nachzugeben, nicht warten, bis die Leute dir was zuführen und was herbringen. Nein, auf die Leute zugehen, die Sache mit zu konfrontieren, einfach sich auseinanderzusetzen damit, und irgendwie wird eine Lösung kommen. Und ich habe auch erlebt, auch was Heilung anbelangt, einfach auf die Dinge zugehen, mal überlassen, die Resultate Gott zu überlassen. Wir bezeugen und er überzeugt. Und das ist, was Gott macht. Also wir dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, und das andere macht er schon. Der gesegnete Mensch Gottes ist ein Möglichkeitsdenker, ein Optimist, immer positiv. Das bin ich. Ich bin Gott dankbar eigentlich, dass ich das tun durfte, dass ich Gott kennengelernt habe, dass er alles kann und alles ist. Von Anfang meines Lebens, ja, glaub Jesus. Ich werde nie vergessen, als die ersten okkulten Leute in meine Gottesdienste kamen. Irgendwie war ich ausgeflippt. Ich weiß es nicht, was mit mir passierte. Ich laufe durch die Stadt, in Stuttgart war das damals, und dann hieß es überall schwarze Messen, überall, also Einladung zu schwarzen okkulten Messen. Aber das gibt's doch nicht. Und wo sind die Christen? Der Teufel macht Überstunden und die Christen schlafen. Und dann bin ich hergegangen, habe ich Plakate gedruckt. Satan kommt, aber wir haben die Antwort. Vorstellen. Und Satan ist aktiv, und weißt du, Satan kommt. Also nicht Jesus kommt, sondern Satan kommt. Und nach Stuttgart damals, zugeklebt die Stadt so überall, und die Leute kamen. Und meine Geschwister, meine lieben Heilandschristen, die waren alle feige. Du hast Satanisten eingeladen. Satanisten werden kommen. Die kamen tatsächlich. Wilde Typen, schwarz und mit Amuletten und so schwarz gekleidet, mit Penatencreme eingeschmiert, solche Gruftis und alle möglichen finsteren Typen kamen, und ich werde nie vergessen. Und da war noch ein anderer Bruder mit mir, Carlotto Böhringer. Wir haben dann dieses Geschäft dort gemacht, und ich sagte, Bruder, mal tu das, ich stehe hinter dir, selbst wenn die dich abschlachten, wir werden zusammenstehen. Also wir werden das überleben. Und dann fange ich an, die Botschaft zu bringen. Ich habe von Okkultismus bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine einzige Ahnung gehabt. Ich wusste, es gibt sowas, aber was das ist, wusste ich nicht. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen auf diese Sache. Aber gut, dass ich nicht vorbereitet war. Ich wusste nur eines, dann kommen diese Typen und die gucken an. Weißt du, ich habe gedacht, ich wäre jetzt in der Löwengrube. Und die würden mich jetzt jeden Augenblick fressen. Und ich gedacht, Angriff ist die beste Waffe. Nicht warten, bis die mich angreifen, bis die mich herausfordern. Ich gehe auf einen zu und ich berühre einen. Und der fliegt lingelang mit so einem Schwung, der ist richtig mit ganzem Schwung geflogen sogar. Und weißt du, was da passiert ist? Alle zittern jetzt, verstehst du? Die haben gemerkt plötzlich, der hat was, was wir nicht haben. Ja, das war für mich das Ergebnis. Aber Gott hat, ich wusste mir nicht zu helfen. Und dann kamen sie. Und wenn ich auf einen zuging, der ging schon auf die Knie. Und ich sagte, und jetzt bete ich. Und ich habe mit den Leuten gebetet. Und da ist keiner von diesen 300 Leuten, die dort im Raum waren, da ist keiner, das rebelliert oder gestört hätte. Die hatten so eine Gottesfurcht, weil die Kraft Gottes wirksam war. Satan kommt, aber wir haben die Antwort, wir haben die Kraft Gottes. Und da habe ich gedacht, guck mal an, du brauchst nicht so viel zu wissen über Esoterik, New Age, das gab es noch alles damals gar nicht. Du brauchst es, du musst nur die Kraft Gottes kennen. Wenn du die Kraft Gottes kennst, hast du die Antwort. Dann ist es keine Provokation, da hast du den Mund nicht so voll genommen, da hast du die Lösung. Wir haben die Antwort. Und das haben sich Leute begehrt. Die haben ganz okkultes Zeug verbrannt, also es war Revolution. Hinterher habe ich mir ein bisschen eingelesen, was es so alles ist. Aber das ist so der Werdegang, wie Gott uns gebraucht hat. Und das alles konnte ich hier in Berlin gut gebrauchen. Von diesen Dingen des Okkultismus und wie auch immer. Gott ist immer ein Gott, der uns nach vorne bringt, der uns nicht stehen bleibt, der immer weiterführt, der immer neue Impulse schenkt. Und dann mit 40 Jahren habe ich als junger Mann, ich weiß nicht, ob es bei Männern so ist oder bei allen so ist, nur bei Frauen, Midlife-Krisis gehabt. Midlife-Krisis. Wir haben Geld gespart gehabt in Süddeutschland, wir wollten ein Haus bauen. Die Gemeinde war rappelvoll in Heilbronn, und die Leute kamen nicht mehr in den Gottesdienst, weil wir keine Sitzplätze mehr hatten. Ein gutes Zeichen. Wir mussten bauen und war alles gepfropft voll, die saßen aufeinander. Wir hatten nicht einmal Platz mehr, uns zu bewegen richtig. Und dann war die Frage für mich, mit dir muss was passieren. Du musst entweder jetzt bauen oder umziehen oder was anderes anfangen. Und ich wollte in meinem Leben irgendwo mal endlich mal was anderes anfangen, mal mit Null anfangen. Und mal was machen, was andere nie gemacht haben. Und was anders machen. So, und da gab sich diese Gelegenheit hier in Berlin, diese Arbeit. Und Gott hat uns dann geführt. Und dann habe ich gefragt, Herr, wie geht's weiter? Ich will so ein bisschen ausholen, bevor ich dann zu meinem Thema komme, Tage des Segens und was Gott uns schenken möchte in diesen Tagen. Eigentlich, ich sage euch jetzt, was Gott schenken möchte. Gott möchte die nächsten Jahre mehr segnen denn je zuvor. Und zwar aus ein paar einfachen Gründen. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wir sind am Vorabend des Dritten Weltkriegs. Ihr glaubt es nicht, aber in der Welt knistert es und in der Welt passiert so vieles, da wird aufgerüstet. Und wir sind da in Deutschland sicher, uns kann nichts passieren. Du glaubst gar nicht, uns kann schneller was passieren, als du denkst. Also wir sind am Vorabend des Dritten Weltkriegs und wenn diese Dinge passieren kommen werden, ist es gut, dass wir gut gerüstet sind. Nur nebenbei habe ich gesagt, Herr, wie geht's weiter, als wir dann nach Berlin gingen und dann, mit wem sollen wir zusammenarbeiten, an wem sollen wir uns wenden, wie, und so weiter. So viele Fragen gehabt. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben, neuen Wein für neue Schläuche oder neue Schläuche für neuen Wein. Das war, was Gott uns damals gegeben hat. Und dann hat er gesagt, arbeite nicht mit irgendwelchen Gemeinden zusammen. Ich komme nachher noch auf diese Gemeinden zu sprechen. Und so weiter. Vor euch liegt ein Arbeitsfeld, das ist brach. Die Gemeinden sind wüst. Da gab es zu der Zeit, da ist ein Pastor fremdgegangen mit seiner Frau. Seine kommt von Korea zurück, steigt aus dem Flugzeug aus und sagt zu seiner Frau, ich komme nicht mehr zurück. Und eine schöne Gemeinde, charismatische Gemeinde, plötzlich die Gemeinde ist geschockt, ich predige auf der Straße, die Leute kommen mit diesem Syndrom und sagen, also ich bin bedient von Religion, ich bin bedient von Charismatik, ich bin bedient, die sind alles Huren und Ehebrecher etc. auf der Straße und bin ich da konfrontiert und ich wusste, neuen Wein und neue Schläuche und neue Schläuche, neuen Wein. So, Gott will was Neues tun und so bin ich eigentlich, habe ich dann diese Arbeit angefangen. Die Gemeinden haben sich damals gespalten, eine Gemeinde nach der anderen gespalten. Es war Katastrophe, was da passierte, 87, 88. Und so, neuen Wein und neue Schläuche. Und wir sollen neue Schläuche bereitstellen. Und das Schlimme dabei ist, da schrieb mir ein Berliner Pastor von einer charismatischen Gemeinde, einer großen charismatischen Gemeinde, Pastor Matudis, überleg dir sorgfältig, ob du nach Berlin kommen willst. Berlin ist das Grab der Missionare. Berlin ist das Grab der Missionare. So, überleg dir gut, ob du nach Berlin kommen willst. Und derselbe Pastor, der eine Gemeinde hatte, mein jüngster Bruder war in Berlin in der Volksmission Pastor. Diese Volksmission hat schon einen Pastor ruiniert und kaputt gemacht. Bruder Riefle, der hat seinen Nervenzusammenbruch dort gehabt und dann ging er nach Altensteig, hat dort dann eine Arbeit gemacht und kam mein Bruder. Und dieser Pastor hat öffentlich dann in der Gemeinde aufgerufen, dass die Matutis-Brüder die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Musst du dir vorstellen. So sind wir angekommen. Und so weiter. Mein Bruder hat dann Probleme gekriegt, also was massive Probleme mit der Gemeinde, traditionelle Gemeinde, nicht. Er wollte Erweckung, er wollte vorwärts gehen und so weiter, aber hat noch denen ein Haus besorgt und dann trotzdem nicht geklappt. Also, aber Pastor Matutis ist immer hier noch geblieben. Schon 20 Jahre. Durchgehalten, ist nicht gestorben. Derselbe Pastor steht jetzt vor einer Ruine. Hat ein Millionenprojekt gebaut und jetzt muss er sogar die Leute entlassen und kann selber nicht bezahlen und so weiter. Verstehst du? Aber anderen das Grab schaufeln und öffentlich beten und sagen, also die Matutis-Brüder müssen die Stadt verlassen. Und auch unter Pastoren, das auch so verkündigt, wie auch immer. Wir fangen mit Null an damals, oder fingen mit Null an, das wollte Gott auf der Straße Berlins. Und einfach arbeiten und ohne Rücksicht, ob da jetzt das Grab von jemand geschaufelt wird oder nicht. Wie viele haben schon meinen Tod verkündigt und ich lebe lang und ich überlebe. Das ist das Schöne dabei. Als gesegneter Gottes überlebt man alle möglichen Krisen. Weißt du, hier in Berlin, hinterher habe ich alles gemerkt, weißt du, gerade dieses, dass man in Gemeinde betet, dass die Matutis-Brüder wegziehen oder weggehen oder scheitern oder aufgeben, das ist für mich weiße Magie und Hexerei. Und das hier ist in Berlin gang und gäbe, was alles geistliche Kriegsführung betrifft, ist Hexerei und Magie. Bis heute geblieben, hat sich überhaupt noch nichts gebessert in diese Richtung. Ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir damals erlebt haben. Und dann, je länger ich hier in Berlin war, desto mehr habe ich verstanden, warum neue Schläuche und neuen Wein. Ich werde den ersten Gottesdienst nie vergessen in der HDK. Dann mache ich Altarruf, da kommt einer und will die Hände auflegen und dann sagt der Pastor, bevor du mit mir betest, ich will dir noch was sagen. Ich habe 14 Dämonen. Ich habe mich richtig erschreckt, verstehst du, wenn jemand mit 14 Dämonen kommt. Maria Magdalena, die hat das höchste der Gefühle, sie war mit 7 Dämonen besessen. Und der Heiland hat nicht einmal mehr Dämonen ausgetrieben. Aber jetzt kommt einer und der nächste hat auch wieder so viele Dämonen. Du siehst auch sowas, was für eine Dämonenlehre in dieser Stadt gang und gäbe war. Und ich kam, Jesus ist Sieger, Jesus kann alles. Die Taz war damals eine ganz böse Zeitung natürlich, aber ich mag und ich segne die Taz trotzdem. Und er arbeitet mit der Taz besser zusammen wie manche andere fromme Zeitung. Abgesehen davon. Und die Taz schrieb, Pastor Matthäus kommt nach Berlin wie die Kinder Israel nach Jericho. Und er wird die Mauer einstürzen. Und ich habe damals verkündigt, das war September 88, die Berliner Mauer wird einstürzen. Und Berlin gehört Jesus und nicht den Amerikanern, Russen oder Franzosen oder Briten und so weiter. Und ich nannte damals meine Mission nicht irgendwie eine Gemeinde, sondern Aktion Jericho. Ich kam extra mit dem Glauben, die Mauer wird fallen. Die Mauer wird fallen. Ich kam prophetisch, denn Berlin gehört zusammen. Es ist eine Schande, ein Verbrechen gewesen, eine Stadt zu teilen, politisch zu teilen und dergleichen. Und ich war der einzige Pastor, der dann am 10. November 1988 am Checkpoint Charlie sprechen durfte, weil ich amerikanischen Ausweis habe und weil ich in Amerika ordiniert war und nur Amerikaner durften am Checkpoint Charlie sprechen und haben meine Bühne aufgebaut und wir haben Lob und Dank Gottesdienst gemacht von Ost und West und Gott hat uns gesagt und bevor wir anfingen, er will Jubel schaffen in Ost und West. Und deshalb haben wir auch unser Kreuz, dieses sonderbare Kreuz genommen, dieses gebrochene Kreuz, das ist kein gebrochenes Kreuz, das ist eine Linie. Also unser Leben von Anfang bis zum Ende, das ist die Vision, die dahinter steckt, hinter diesem Kreuz, die Vision, das ist mein Leben, also von Geburt bis zum Tod, das ist unser Leben, das ist das Leben. Und dieses Leben, damit Gott segnen kann, muss gebrochen werden. Und aus diesem Gebrochenen entsteht dann dieses Kreuz. Das ist also die Vision, wie wir damals selbst kreiert haben, selbst dieses Kreuz entworfen haben, das hat Gott uns einfach gezeigt, also das Kreuz. Und es jubelt in Ost und West, also oben und unten verbunden. Also es war eine Vision, die wir da mitbekommen haben, an der wir arbeiten und gearbeitet haben. Und es war wirklich, mit Kerzen kamen sie da und dann Familie Biebersteins, die waren ganz fleißig und wir haben noch Plakate übrig gehabt und Sabine, ich habe noch einige Fotos, das muss ich mal dir zeigen, wie sie am Brandenburger Tor zuklebt. Und oben stehen die Soldaten ohne Genehmigung, wir kleben Brandenburger Tor zu und sag ja zu Jesus, das war die Botschaft damals, sag ja zu Jesus und dann peppt sie und damals war sie noch wesentlich jünger, vor 20 Jahren, okay, in aller Liebe, aber die Jugend, die hat mitgearbeitet und wir haben vom Potsdamer Platz bis, wir waren zu zweit, vom Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor, die ganze Schleife da beklebt. Und diese Bilder gingen durch die Welt und die Bilder hingen natürlich nicht lange. Da kamen diese Mauerspechte in dieser Zeit und die Mauerspechte. Aber dann passierte etwas. Es war ein Konzert, ich glaube Hendrix war und hat dieses Konzert gemacht und The Wall, glaube ich, war das Konzert. So hieß es, The Wall, die Mauer. Und dann Bilder aufgenommen. Ich lieg im Bett, ich horchte durch diesen Quatsch, ich wohnte nicht weit weg vom Potsdamer Platz und ich lieg im Bett und plötzlich kriege ich Anrufe aus Australien, aus was weiß ich, die schon morgens hatten, also die schon einen Tag hatten. Und kriege ich Anrufe, Gott segne euch, Bruder, mal, du das. Da war unsere Telefonnummer nicht, nämlich auf die Plakate. Und in diesem Konzert wurde alle paar Minuten eingeblendet, sag ja zu Jesus, sag ja zu Jesus. Millionen, das war Eurovision, Millionen und Menschen haben das gesehen. Also unsere Arbeit ist manchmal nicht vergeblich, auch wenn es nur für ein paar Minuten die Plakate hingen oder vielleicht für ein paar Stunden oder ein paar Tage und so weiter. Aber du siehst, wie Gott manchmal Dinge benutzt, es wird in Schwachheit gesät und es steht auf in Kraft. Sag ja zu Jesus. Und das kann man, wenn man ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch versteht, kann man verstehen. Sag ja, es kam ganz groß, sag ja zu Jesus. Und also das war großartig. Halleluja. Und so hat Gott uns benutzt. Und dann habe ich selber mit diesem Film nachher weitergeguckt, weil es ja gerade lief. Und jetzt habe ich gesagt, Halleluja, Heiland, guck mal, unsere Schwachheiten, aus unseren Schwachheiten und mit diesen wenigen, was wir tun können, machst du so viel in der Welt draußen. Und wer weiß, was passiert, was dabei rauskommt. Die Ewigkeit sagt es oder zeigt es. Sag ja zu Jesus. So, es wird in Schwachheit gesät, steht aber in Kraft auf und Gottes Werk geht weiter, kann niemand aufhalten. Herr, erbarm dich meiner. Das war also dieser Schub. Und wir haben geglaubt und glauben immer noch, dass Gott Menschen rettet, dass Gott an den Berlinern interessiert ist und dass Gott die Berliner liebt. Glaubst du das? Gott liebt die Berliner. Wir sind ja für die Zeit danach. Wir sind ja gekommen und wir sind in dieser Welt für die Zeit danach, nach der Fall der Mauer.
Wir sind wieder Zeit danach, nach dem Fall der Mauer, nach der Krise, nach der Katastrophe, nach dem Krieg. Und du glaubst gar nicht, wir haben dann hingestellt, also stapelweise Bibel, Neue Testamente verteilt. Uwe Sommer hat nachher noch gesungen am Potsdamer Platz und am Checkpoint Charlie. Wir haben da, weil wir die Gemeinde nebenan hatten. Wir hatten damals am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße, nur ein paar Meter weg, die Gemeinde. Und es war auch wieder eine Führung Gottes. Hier habe ich zum ersten Mal deutschen Boden betreten, als wir dann als Flüchtlinge, wir waren keine Flüchtlinge, Aussiedler oder Emigranten oder ja, wie man das auch nennen möchte. Ja, wir waren Deutsche, die dann ausgewandert sind. Wir waren die Ersten, die nach Deutschland so kamen und wir wurden dann aus der Kochstraße rausgeführt und dann sehe ich heute noch das Haus, wo diese Gartenbedarfanlagen und die Blumen waren. Ich habe noch nie gesehen, dass Schnittblumen im Schaufenster ausgestellt werden und dass man das verkauft. Das hat man oder hat man es nicht im Garten, aber dass die Leute und ja, im Westen, wie im Paradies hier leben, wir kommen da raus, dann sind wir nach Mariendorf gebracht worden. Aber das war so das Erste, was wir erlebt haben. Und in dem Haus oben im vierten Stock hatten wir unsere Gottesdienste. Und Gott hat Gnade geschenkt. Das war richtig, dass wir dort waren, auch wenn es nur kurze Zeit, aber es war richtig, dass wir dort waren. Dann die ganzen Rumänen kamen über Checkpoint Charlie und dann haben die drüben gesagt, wart ihr schon auf dem Kuta? Und dann haben sie gesagt, ja, wo ist der Kudamm? Drüben auf der anderen Seite. Und die kamen über die Grenze und die kamen nicht mehr zurück. Ihre ganzen Familien waren da. Und eines Tages, ich lese also, wie gesagt, in der Zeitung, und da heißt es, Tausende von rumänischen Flüchtlingen sitzen in Lichtenberg auf dem Bahnhof, liegen überall. Und dergleichen habe ich gedacht, Mensch, guck mal, du kennst Rumänien, du warst in Rumänien. Seit 1974 schmuggle ich Bibel nach dem Osten und fahre jedes Jahr ein-, zweimal nach Rumänien. Das sind bestimmt auch ein paar Brüder dabei. Da habe ich meinen zukünftigen Schwiegersohn mitgenommen. Ich habe gesagt, Christian, gehst mit. Und wie, tatsächlich, alles voll. Frauen, Kinder, sie liegen dort und kampieren. 15.000 Leute etwa, bis 20.000 waren da in dieser Wartehalle dort in der Friedrichstraße angekommen und nicht mehr weiter gewusst. Und dann sage ich, Christian, wir müssen hier was machen. Egal, was jetzt ist. Ich gehe jetzt im Schreibwarenladen, kaufe mir ein paar Poster und wir schreiben dann rumänisch drauf, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was Frommes. Und dann Pentekostale, also Pfingstgemeinde. Und dann Friedrichstraße in Berlin-West, 241, glaube ich, war das oder sowas. Und dann hingeschrieben und frage die Polizei, die dort steht, können wir dieses ankleben? Die gucken rumänisch, verstehen sowieso nichts. Und ja, machen Sie ruhig, die Leute hier, wenn Sie denen helfen wollen. Und wir haben es angeklebt und ich bin noch nicht, weil ich dann über Heinrich-Heine-Straße rüber musste, dann komme ich rüber, waren schon die ersten Rumänen dort angekommen und wir mussten dann einen Dienst für die Rumänen anfangen, rumänische Gottesdienste. Wir haben sogar manchmal drei Gottesdienste für die Rumänen gehabt, weil das einfach nicht platzmäßig nicht aufzufangen war. So, Gott hat uns gesegnet in dieser Ausländerarbeit und Gott hat, als wir nach Berlin kamen, hat Gott uns gesagt, Ausländer werden mein Haus bauen. Ausländer werden euch helfen. Ausländer. Und das waren auch nachher diese Rumänen, die dann hier drüben renoviert haben. Dieselben Rumänen, die dann ankamen. Wir haben eine Liebe für die Rumänen bekommen. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber einige Jahre, vielleicht 10 Jahre rumänische Gottesdienste. Also mit Übersetzung in Rumänisch, jeden Sonntagnachmittag rumänische Gottesdienste gehalten und wir haben sehr viel erlebt, sehr viel Bekehrung. In jedem Gottesdienst bekehrten sich Menschen irgendwie, kamen zum Herrn Jesus. Okay, das nur so zur Information. Wir sind dazu erwählt, dazu bestimmt und du auch. Sag nicht, dass ja, mit mir macht Gott nichts. Gott macht mit jedem was, hat mit jedem was vor. Du bist für die Zeit danach bestimmt. Wir sind gesegnet für die Zeit danach. Nach der Krise, nach der Krankheit, nach der Katastrophe, nach dem Krieg. So. Und dann war ein anderer Bruder da und hat gesagt, guck mal Bruder Matthäus, ich freue mich, dass du das machst. Wir Schweizer, als der Krieg zu Ende war, wir haben nur an unsere Chalets gedacht, wir haben nur an unser Häuschen gedacht, wir haben nur an unser Fortkommen gedacht. Deutschland war reif für Evangelisation und Erweckung und wir haben verschlafen. Wir haben verschlafen. Und das Gleiche passierte auch, also dann habe ich meinen Brüdern gesagt, Leute, Ostdeutschland ist reif. Ostdeutschland ist reif fürs Evangelium. Da ist der Kommunismus zusammengebrochen. Honecker sitzt in Bethel und muss schön die Händchen falten, am Tisch beten und so weiter. Also, weißt du, da ist alles für die zusammengebrochen. Die sind am Anfang und wir müssen was machen. Und na ja, wer weiß, vielleicht irgendwie was, vielleicht wir beten für dich. Aber weißt du, mit Gebet kann man nicht Reich Gottes bauen. und keine Unterstützung, habe ich gesagt, dann mache ich was. Habe ich gesagt, lieber Gott, zeig mir, was kann ich tun? Und dann hat Gott meine Neugierde benutzt. Gott benutzt manchmal unsere Charaktereigenschaften, gute oder schlechte. Die benutzt er ganz gut. Und ich wollte schon, ich kannte DDR, aber nicht so gut. Ich wollte Rostock kennenlernen, ich wollte Schwerin kennenlernen, ich wollte Erfurt kennenlernen, ich wollte Cottbus und Frankfurt Oder und all diese Städte, Magdeburg kennenlernen, und habe gedacht, dann ich mache eine Liste, 11 Städte, ich werde in 11 Städte evangelisieren, und gebetet, Herr, gib mir Geld für 11 Städte, und jemand hat 10.000 Mark damals gegeben, und dann habe ich gesagt, jetzt starte ich damit, jetzt fange ich in den 11 Städten Evangelisation, und in manchen Städten sind sogar Gemeinden entstanden. Die beste Arbeit, die ich hatte, wo ich fast fertig war, äußerlich, gesundheitlich. Ich wusste gar nicht, was für eine Entfernung das ist. Verstehst du, vom grünen Schreibtisch geplant. Ich habe so Faxgerät gekauft und dann in den Osten gefahren, dann an Hörer angeschlossen und dann die Fax verschickt und die Verträge gemacht und so weiter. Alles improvisiert, musste viel improvisieren, Verträge gemacht. Und ich wusste nicht, wie weit von hier bis nach Erfurt ist, dass man bald einen halben Tag fährt, bis man dort ankommt. Und das war, oder Dresden. Und ich komme in Dresden an. Und Bruder Böhringer schon schlapp gemacht, Ruth Nachtigall, die auch mitgegangen ist, hat auch gesagt, ich kann es nicht mehr, also Bruder Matthäus, gehst jetzt noch. Und ich sage, das ist der letzte Tag, und weißt du, wir werden schon überstehen. Ich bin dann noch hingefahren, auch noch jemand von meinen Kindern mitgenommen, und ich komme dort an, der Saal gestopft voll, 600 Leute im Gottesdienst. Und ich der Einzige aus dem Westen. Und dann sehe ich noch einen Bruder, der von Heilbronn auch war, den ich eingeladen habe, einen Geschäftsmann, der mir den Umzug bezahlt hatte, der hatte auch ein Herz wie Dresden. Da habe ich gesagt, Bruder Henry, so hieß er, Fritsch, Henry, du sammelst das Opfer ein. Ich muss vorstellen, ein Geschäftsmann von dem größten Möbelhaus Süddeutschlands. Und Geschäftsführer, du sammelst das Opfer ein, und wir beide müssen jetzt zusammenarbeiten. Du kennst Jesus, ich kenne Jesus, und jetzt muss man predigen. Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, wie ich zusammenarbeite, oder ich sollte nicht mit Christen zusammenarbeiten. Die Christen kennen ja Jesus. Und es ist okay, ich sollte in Häuser der deutsch-sowjetischen Freundschaft gehen. Das waren frühere Freimaurertempel, dann waren das die kommunistischen Häuser, also wo die Kommunisten waren, die haben die beste Ausstattung, die haben Leinwand, die haben gute Stühle, die haben gute Soundtechnik, du gehst dorthin. Und die ging also und da gehen Christen nicht hin, das ist heidnisch. Und das habe ich genau das gewollt, da gehen sie hin. Und dann in Dresden habe ich ein Blockhaus, direkt zwischen an der Elbe, in diesem großen Blockhaus habe ich diesen Gottesdienst gehabt, war auch Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft gewesen, oder sitzt dort. Und 600 Leute, und dann kam, und dann habe ich meistens den Film von Corrie ten Boom gezeigt, die Zuflucht zur Aufarbeitung der deutschen Geschichte, und dann anschließend Gottesdienst gehalten. In Halle, in der Uni, in der Mensa, war voll von jungen Leuten, die Tränen sind gelaufen, Leute sind zum Glauben gekommen an ihren Sitzplätzen, man konnte gar nicht alle Leute nach vorne rufen, denn die konnten aus den Bänken gar nicht raus, aber es war Gott, der gewirkt hat. Und dann haben wir versucht, die Leute irgendwo in die Gemeinden zu schicken, sucht euch eine Gemeinde und wachs geistlich. Also Gott hat in dieser Zeit uns stark benutzt, in dieser Wendezeit. Und dann ist der Zug abgefahren. Die Zeit ist vorbei. Jetzt wollen sie nur noch ihren Euro haben und nur Geld und Materialismus. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen immer die Zeit nutzen, was gerade dran ist. Und ich bin überzeugt, wir gehen einer neuen Dekade entgegen. Etwas Neues bahnt sich an, und wir brauchen dazu den Segen Gottes. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er will was Neues schenken. Meine erste Predigt, die ich in HDK gehalten habe, als Eröffnungsgottesdienst, pflüget ein Neues. Nicht nur neuen Wein und neue Schläuche, sondern pflüget ein Neues. Vergiss alles andere, lass das alles andere liegen, fang von vorne an. Und das war die Botschaft, und Gott hat Gnade geschenkt an diesem ersten Gottesdienst. Dann waren noch 2 andere angehängt, und das ging dann fortlaufend weiter. Der Segen Gottes ist es, was uns weiterbringt. Unaufhaltsam, nicht zu stoppen, nicht aufzuhalten. Und wenn du den Segen Gottes hast, wirst du immer einen Weg finden, wie du da rauskommst. Wenn du den Segen Gottes, du wirst immer eine offene Tür sehen. Du bist ein Möglichkeitsdenker. Der gesegnete Mensch ist ein Möglichkeitsdenker, und der verkraftet alles. Das Schöne noch dabei war, wenn ich so an die Tankstellen kam, ich habe Opfer aufgenommen, ich habe gedacht, die Leute sollen auch was zahlen, die DDR-Leute, die haben auch diese noch die schöne deutsche Mark. Und da habe ich dann das kassiert, Beutel durchgehen lassen. Und dann kam ich an einen Tankstand, denn das habe ich verwendet. Fast 4000 Mark, DDR-Mark habe ich verwendet, nur zum Tanken und hin und her fahren und diese Nebenkosten. Dann kam ich und sagte, die kannten mich schon an den Tankstellen, an diesen offiziellen DDR-Tankstellen. Sagen Sie mal, welchen Automaten haben Sie heute geknackt? Denn ich kam mit ganzen Taschen voll Geld, mit Kleingeld. Ich hoffe, ich muss jetzt Kleingeld loswerden. Und welchen Automaten haben Sie heute schon geknackt? Aber du siehst, Gott hat geholfen und dabei ist was rausgekommen. Und es sind Gemeinden entstanden, echte Gemeinden. Und gibt es heute in Rostock eine lebendige Pfingstgemeinde, die wächst und entwickelt sich. Oder andere Städte, wo wir auch gedient haben. Und weißt du, manchmal denkt man, es ist alles unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Gott geht so seinen ungewöhnlichen Weg. Ich habe in Zockau, das ist bei Bautzen oder hinter Bautzen, da wo Graf Zinzendorf zu Hause ist, oder war also in dieser Nähe da hinten. Und dort habe ich mal in den 80er Jahren mal Gottesdienst, so heimlich einen Gottesdienst gehalten, so Untergrundgottesdienst, war woanders eingeladen, aber die habe ich besucht, die Geschwister, in Schafstall. Du kannst im Schafstall ganz schön Gottesdienst haben. Die haben alles ausgekehrt, ein paar Plastikstühle oder was sie dort hatten, reingestellt und reingesetzt und wir haben den Gottesdienst gehabt. Und dann während der Predigt berührt, oder bei dem Gebet für Kranke nach der Predigt, berührt Gott einen Jungen. Der war unheilbar krank, bei allen möglichen Ärzten gewesen und die Ärzte konnten diesem Jungen nicht helfen. Und beim Gebet wurde der geheilt. Die Mutter war eine führende FDJ-Leiterin in diesem ganzen Bezirk. Und als der Junge geheilt war und zum Arzt, und der Arzt bestätigt, dass die Heilung ist vollkommen, ist perfekt, da ist nichts dagegen einzuwenden, weil, was haben sie da gemacht? Und dann erzählt sie wäre da in so einen frommen Kreis hingeraten, unterwegs, da wäre jemand aus dem Westen gewesen, der hätte für diesen Jungen gebetet und so weiter. Und sie gibt ihr Parteibuch zurück und alles mögliche. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt plötzlich die Stasi und sagt, wo warten Sie? Wo ist dieser Kreis? So wie der Herodes, wir wollen auch hingehen und anbeten. Und weil sie zu eifrig war. Manchmal sind jung bekehrte Leute fanatisch. Und die gehen aufs Ganze, ist schön und recht und gut, aber machen auch sehr viel Dummheiten. Und das hat sie gemacht, die liebe Schwester. Und was ist passiert? Da kommt Polizei, schließt diesen Schafstall, nimmt das ganze Geld, was da ist, Klavier, die Stühle, wird versiegelt, kommt keiner rein und kommt keiner raus aus diesem Schafstall. Und dann kommt eine alte Schwester zu mir, weil die Rentner durften ja reisen zu der Zeit, kommt eine Schwester und erzählt, Bruder, mach du das, bei uns in Zockau ist was Furchtbares passiert, die Polizei hat alles geschlossen. Oh, ich habe gesagt, das ist schlimm. Ich betete und Gott zeigte mir, du kannst was tun, du im Westen. Tu etwas für die Leute jetzt da drüben. Du hast jetzt etwas angefangen oder ihr habt etwas angefangen und jetzt müsst ihr weitermachen. Und wie Gott manchmal führt, die Führungen Gottes sind merkwürdig. Der Gesegnete wird immer geführt vom Herrn. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Heute möchte ich so ein bisschen zeugnishaft zuerst mal ein bisschen weitergeben und so weiter. Ein paar Wochen vorher war ich auf dem Katholikentag in Augsburg, im Bayerischen Katholikentag, und da wird der Gottesdienst eröffnet vom Bischof. Der Bischof hat eingeladen, ich muss unbedingt kommen. Er möchte mich hören auf dem Katholikentag, Bischof Simpfle. Er möchte mich hören, und zwar, ich muss die einzige Bedingung, die er hat, er stellt keine Bedingungen, die einzige Bedingung, ich muss so predigen wie auf der Kassette. So wie auf der Kassette. Und es war mir nicht schwer, so zu predigen auf der Kassette. Natürlich ein bisschen andere Atmosphäre, andere Form etc. Wie auch immer. Franz Josef Strauß hat den Tag eröffnet. Und wer Franz Josef Strauß kennt, so hart und so weiter. Und er sagt, Herr Matutis, ich würde Ihnen gerne zuhören. Der Bischof hat mir so viel von Ihnen erzählt. Ich würde Ihnen gerne zuhören, aber ich muss meine Verpflichtungen, rufe mich und so weiter. Ich kann es nicht. Aber wenn Sie was brauchen, melden Sie sich bei mir. Und jetzt kommt diese Sache mit dem Schluss, also dass die Gemeinde geschlossen wurde. Und da habe ich gedacht, Mensch, der Einzige wahrscheinlich, der hier helfen könnte, wäre Franz Josef Strauß. Und ich rufe ich an, und den guten Mann rufe ich dann an, Staatskanzlei, um was geht's denn privat? Ach ja, okay, und dann sage ich, Matutis, ah ja, und sofort per Du, was kann ich für dich tun? Und dann erzähle ich die Geschichte, dass die dort alles zu ist und so weiter. Wird erledigt, wird erledigt, wird erledigt. Keine 3 Wochen später kommt Polizei zu denen, dieselben Polizisten, die alles geschlossen haben, und legen ein Papier vor, ihr müsst euch registrieren und ihr könnt wieder alles zurückhaben. Das war die erste Gemeinde in der DDR unter Honecker, die sich offiziell registriert hat als Freikirche, also neben Landeskirche, katholisch und so weiter. Und so weiter. Das war die erste Gemeinde. Das ist also, wie Gott manchmal so fügt und führt und leitet. Gott ist ein wunderbarer Gott. Amen. Also wir sind für die Zeit danach bestimmt, erwählt. Und Gott benutzt uns, und wenn wir Gott zutrauen, dann ist alles möglich. Dem, der da glaubt, ist alles möglich. Der Segen Gottes, der verändert die Dinge. Du musst also nicht selber was tun, sondern überlass es Gott. Und wenn du mit Gott gehst, und deshalb am Segen Gottes ist alles gelegen, das ist das Generalthema dieser Tage, der Segenstage. Wenn Gott segnet, dann geht es immer nur vorwärts. Du glaubst es nicht? Du sagst nicht Amen, aber trotzdem. Amen. Wenn du gesegnet bist, geht es immer vorwärts. Auch wenn du rückwärts gehst, gehst du immer vorwärts. Du gehst immer vorwärts. Du lebst übernatürlich. Du lebst nicht natürlich. Du lebst ein ungewöhnliches Leben. Du schöpfst aus dem Vollen. Und Gott bereitet alles irgendwie im Voraus. Da die Dinge passieren, die passieren sollen, schon irgendwo nebenbei. Und dann musst du nur noch zurückgreifen. Und nur noch zurückgreifen. Irgendwie passiert das. Also das sind die Führungen Gottes. Segen Gottes und Führung Gottes hängen sehr eng zusammen. Der Gesegnete muss nicht für sich kämpfen. Er darf einfach stille sein und einfach die Dinge koordinieren. Wir sind also die Nachlese, der Nachhut Gottes. Gott geht voran, macht alles groß und klein. Und wir müssen dann die Dinge irgendwie ordnen. Unser Auftrag, als wir nach Berlin kamen, unter anderem auch noch einer der nächsten Gottesdienste war, Lukas Kapitel 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Das hat Gott mir gesagt, wenn du anfängst, flüget ein neues, aber ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Der Geist des Herrn ist. Und dann, unser Auftrag und unser Amt ist, den Niedergeschlagenen, den Entmutigten, den Schwachen zu helfen. Ich habe damals noch nicht so richtig Saal, kein Büro gehabt. Ich habe nur meine Wohnung, und damals gab es noch Wohnberechtigungsschein. Ich habe nur ein paar Quadratmeter Bürofläche bekommen. Das war schlecht. Dann habe ich mir so einen Bus gekauft, einen Mobilbus gekauft, wo ich meinen Sitz verdrehen kann. Und dann haben wir am Kudamm unseren Bus hingestellt. Dann haben wir an der Kongresshalle unseren Bus hingestellt. Immer, wo wir Gottesdienst hatten. Und nach der Versammlung die Leute eingeladen zur Seelsorge im Kongressbus. Vorhänge zugezogen und so weiter. Und dann haben wir Seelsorge, Beichte oder Gespräche abgenommen. Denke ich an der Kongresshalle, da standen die Leute Schlange. Wir hatten dann Kongresshalle gemietet für bestimmte Veranstaltungen mit auch jemand für innere Heilung. Bette hieß sie aber noch, ich weiß nicht mehr genau. Bitte? Bitte, Bette Tapscott. Bette Tapscott war da und so weiter und dann gepredigt und dann Seelsorge gemacht. Warst du von Anfang an dabei? Aber du weißt es. Du weißt es, okay. Okay. Weißt du, und das waren schöne Gottesdienste. Dann oft auch die Geschwister nachher im Osten unterstützen, der Stephanusgemeinde. Dann haben wir dort auch Gottesdienste gehabt. Und ja, weißt du, wir haben in Ost und West gewirkt und uns nicht aufhalten lassen, auch wenn wir manchmal unerwünschte Personen waren. Oder ich zumindest eine unerwünschte Person war. Aber das macht nichts. Gott hat mich lieb. Und ich brauche nicht die Gunst von der SED-Leute oder von irgendjemand anders. Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist der Segen Gottes. Du stehst über allem. Der Gesegnete geht vorwärts und schafft alles. Wir sind also für die Zerbrochenen, für die Gedemütigten, für die Erschlagenen, für die Enttäuschten, für die Verletzten. Dazu sind wir da. Wenn die vergessen, Familie Biebersteins. Plötzlich sehe ich jemanden im Hausgang und da kommt zu mir und sagt mit mir, also ich muss unbedingt, ich brauche Hilfe in der Friedrichstraße. Da hat man so einen alten Aufzug gehabt, weißt du, das kennt ihr gar nicht mehr, wo man es zumachen soll mit so Gitter und mit so Türchen da. Und da steht er da. Und so bin ich ihm begegnet, so habe ich sie kennengelernt mit ihren Problemen. Gott hat uns Menschen gebracht, die Probleme haben. Weißt du, Heilige, die gehören alle in den Himmel. Aber die Problemmenschen, das ist unser Arbeitsgebiet gewesen, all diesen 20 Jahren, wo wir hier in Berlin sind und wir dienen. Wir lösen Probleme, wir versuchen rabbinisch zu lösen. Weißt du, rabbinisch ist immer für jede Situation speziell zugeschnitten. Das ist rabbinische Lösung. Also Goldbergs waren da, ein Rabbi aus Jerusalem, und der hat gesagt, Bruder, mal tu das. Also wenn ich nicht wüsste, dass du kein Jude bist, das weiß ich sowieso nicht. Vielleicht bin ich mehr Jude wie er selber. Und sagt aber, deine ganze Art, dein ganzer Dienst, dein ganzes Wirken ist rabbinisch. Du wirkst rabbinisch. Das heißt also, du versuchst immer, die passende Lösung für die Leute zuzuschneiden. Also immer nicht einfach nur von der Bibel, sondern du suchst die Lösung. Wie kann man die Bibel hier richtig anwenden und wie kann man sie übersetzen? Das ist rabbinische Lösung. Okay? Der Gesegnete, der steht unter dem Schutz Gottes, egal was jetzt kommt. Und wir waren immer unter dem Schutz Gottes. Wenn ich dran denke, wie viele Tausend von Kilometern sind wir gefahren nach Frankfurt-Oder. Allein habe ich durchgerechnet, wo ich Frankfurt-Oder hatte, in kurzer Zeit 62.000 Kilometer. Nur Frankfurt-Oder. Überleg einmal, wie viel Benzin das ist und wie viel Geld das ist. Und so weiter. Aber Gott hat Gnade geschenkt, nichts passiert. Auch manchmal gab es große Pannen, Staus unterwegs und dergleichen, aber immer wieder durchgekommen. Der Herr begleitet die Seinen. Der Gesegnete ist in Gottes Armen sicher wie Lazarus in Abrahams Schoß. Das ist der Gesegnete. Du wirst von Gott getragen, von Gott geführt, Gott behütet, Gott hilft einem. Der Teufel ist auf die Gesegneten wütend. Wenn ich dir also erzählen würde, was das alles so auf sich hat, wenn du Gott dienst und was für Probleme das sind. Als wir uns entschlossen haben, nach Berlin zu gehen, du denkst ja, Bruder, du bist gekommen, der Herr hat ihn gesegnet, die Gemeinde, die Amerikaner standen hinter ihm. Nein. Als ich Ja sagte nach Berlin, da sagte uns einer meiner amerikanischen Freunde, ich zahle dir 40.000 Dollar, Bruder, du das, damit kannst du schon was anfangen. Freilich kann ich mit 40.000 was anfangen. Aber noch bevor ich überhaupt meinen Dienst quittiert habe oder in Süddeutschland aufgehört habe, kriege ich einen Fax und sage, Bruder, wir sind in einer Finanzkrise, unser Geschäft läuft nicht mehr so und ich kann mein Versprechen nicht einhalten. Bitte entbinde mich dessen. Aber ich gehe trotzdem nach Berlin. Und du siehst, und was haben wir dann gemacht? Wir sind nach Berlin gekommen und das, was wir fürs Häuschenkauf, für Hauskauf gespart haben, haben wir aufgegessen, haben wir abgewohnt, haben wir abgelebt. Das ist das so, weißt du, für Gott dienen ist nicht nur Halleluja, sondern das bringt Opfer. Das Ganze, fast 100.000 Mark aufgegessen, aufgelebt. Das, was der Bruder mit 40.000 hätte zahlen sollen, haben wir aus unserer eigenen Tasche zahlen müssen. Also wenn ich die Arbeit tue, das ist dann meine Arbeit, mit meinem Geld, mit meinem Schweiß, mit meinem Ersparnis. Und dann wollten wir Häuschen kaufen und wir hatten kein Geld mehr. Alles aufgegessen. Aber Gott hat uns trotzdem gesegnet. Weißt du, auch wenn wir Gott dienen, Gott ist treu. Gott ist treu, er lässt einen nicht hängen. Ich könnte noch viele andere Geschichten erzählen, aber das doch vielleicht später. Der Gesegnete lebt in einer Welt des Unsegens, wo es verflucht ist, wo alles der Vernichtung preisgegeben ist, der Zerstörung preisgegeben ist, aber er wird von Gott durchgetragen. Ich will den Fresser fernhalten und so weiter. Weißt du, Gott hat uns das Gleiche, was beim Andreas Wecker, was Gott gesagt hat. Weißt du, erwarte nicht Hilfe von mir von oben, dass ich dir Fenster des Himmels auftue und dass Leute Geld zuschicken und so weiter. So machst du zuerst das, was du hast. Verkauf deinen Schmuck, verkauf deine Gemälde, verkauf deine Armbanduhren, verkauf deine Fotoapparate, verkauf das zuerst mal und dann komm zu mir und bitte mich um Hilfe. Und genau das Gleiche hat er auch uns gesagt und das habe ich einfach dem Kerl weitergegeben. Und so weiter. Zuerst mal das, was du erspart hast, verbrauche das, was du erspart hast und dann, wenn du am Ende bist mit dem Ersparten, dann komm zu mir. Der Segen Gottes ist, weißt du, die Leute denken ja, ja, zu meinen 100.000 Mark kommen nochmals 100.000 Mark. Nein, zuerst verbrauchst du deine 100.000 Mark und isst sie mal auf, bezahlst zuerst mal mit diesen, das, was du hast, was dir gehört und dann komm zu mir und dann gebe ich dir, was mir gehört. Ich habe das nicht erzählt, das erzähle ich hier das erste Mal, diese Dinge, weil es ist nicht meine Art zu jammern und meine Art nicht zu betteln und meine Art nicht einfach Schwachheiten zuzugeben. Ich gebe keine Schwachheiten zu, ich glaube an die Kraft und an die Macht Gottes und so weiter. Aber das ist alles so, damit ihr wisst, wie Halleluja-Höhe aussieht. So sieht Halleluja-Höhe aus. Und dann fingen wir die Arbeit an und mit Gottes Hilfe und nachdem wir alles verbraucht hatten und dann, nachdem wir unsere Miete fast nicht mehr bezahlen konnten in Frohnau, Und wir fingen unsere Miete mit 1.500 Mark an und es ging jedes Jahr ein bisschen höher. Am Schluss waren wir bei 2.400 Mark Miete für eine einfache Wohnung, nichts Besonderes. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe gesagt, Herr, dieses Geld kann ich nehmen und mir eine Eigentumswohnung kaufen. Und das war wieder so eine Herausforderung. Und alle meine Geschwister haben ein Haus. Nur ich war der Einzige, der kein Haus hat, keine Eigentumswohnung hat. Ich diene Gott und ich muss in Miete wohnen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, warte mal, es kommt das Jubeljahr. Jubeljahr ist das 50. Jahr. Warte, das Jubeljahr. Und er sagt, Herr, ich verlasse mich auf das Jubeljahr. Das Jubeljahr ist wohl, dass alles wieder zurückkommt, was du dem Herrn gegeben hast. Ich warte auf das Jubeljahr. Und wenn das kommt, mein 50. Geburtstag, Herr, kann ein Wunder passieren. Und ich habe fest geglaubt, an meinem 50. Geburtstag wird ein Wunder passieren, hier in Berlin. Und habe geglaubt, keine Ahnung, meine Miete steigt weiter. Und irgendwie dann den Mut gefasst, damals gab es noch Zuschüsse, weil wir noch ein paar Kinder zu Hause hatten und dergleichen. Und wir riskieren das, wir wohnen ein paar Stockwerke höher, gibt nochmals Zuschuss und nochmals Zuschuss und nochmals Zuschuss. Und am Schluss haben wir die Wohnung gekauft, wo wir jetzt wohnen, schon seit 10 Jahren. Und ein paar Tage vor meinem 50. Geburtstag habe ich den Kaufvertrag unterschrieben und bin Häuslesbesitzer geworden. Jubeljahr. Und ich bin Gott dankbar. Und jetzt zahle ich eine erträgliche Miete, das ist immer noch mein Eigentum dann und so weiter. Dann bleibt mir was noch übrig, zahle ich nicht für andere Horrormieten. So führt Gott. Und so kann ich auch sagen, er hat uns nie in Stich gelassen. Lobe den Herrn, meine Seele, der dich versorgt, der dich führt, der dich nicht zu Schanden werden lässt. So wie ein Hiob, was der Hiob als Einzelner erlebte, das erlebt die ganze Menschheit als Ganzes, das erleben alle Gläubigen. Zuerst wird alles genommen, du verlierst alles, gibst alles auf, aber Gott sorgt für die Seinen. Und der Herr sorgt, dass du doppelt zurückkriegst sogar. Verlass dich auf den Herrn. Also ich möchte als Beispiel sein und dir einfach sagen, vertrau Gott. Auch wenn du jetzt irgendwo im Tal unten bist, wenn ich dir erzählen würde von meinen Tälern. Ich kenne die Täler besser wie Bergeshöhen. Und ich könnte euch von vielen Tälern erzählen, aber ich weiß, der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch bei uns vollenden. Bei dir und bei mir, bei uns allen. Dem Gesalbten geht es wie Josef zuerst mal unten, unten und unten. Und dann geht es auf und aufwärts und aufwärts. In 1. Mose 41, 41, schönes Abschnitt, schöne Zahl, da sagt Pharao zu ihm, ich gebe dir Vollmacht über ganz Ägypten. Das ist der Gesegnete. Der Gesegnete hat Vollmacht über ganz Ägypten. Fordere von mir. Also der Gesegnete. Wenn du ein Gesegneter Gottes bist, hast du Prokura, hast du Vollmacht von Gott. Natürlich sagen die Leute, wer bist du? Wer bist du, wer bin ich, wer sind wir überhaupt? Eigentlich sind wir gar nichts. Und eigentlich sind die Großen auch, Frau Merkel und all die großen Politiker, wer sind sie? Heute da und morgen, übermorgen, vielleicht ganz woanders. Was sind die alle? Verstehst du, die Großen? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Also, ich gebe dir Vollmacht. Also Gott gibt sein, und Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Gott setzt Regierungen ein und setzt Regierungen ab. Noch ein kleines anderes Zeugnis dazwischen. Ich habe, weißt du, Leute kommen, mach das, mach das, mach das, mach das. Aber, und Gott hat mich gelehrt, der Gesegnete lässt sich nicht von Leuten manipulieren. Der macht nur das, was Gott will, dass gemacht wird. So, und. Da fahre ich, bin eingeladen, nach Stadelheim in München im Gefängnis zu predigen. Manche Pastoren würden sich die Finger ablecken, wenn sie solche Gelegenheit hätten, im Gefängnis zu predigen, da und dort zu predigen. Aber plötzlich fühle ich und sage, nein, das ist nicht mein Platz. Aber ich habe kein grünes Licht dafür gehabt. Ich muss für alles, was ich tue, grünes Licht haben. Ich soll in München im Gefängnis predigen, aber ich sage, nein, ich habe keine Lust. Dann kommt meine Frau und sagt, Johannes, was hätte Jesus gemacht? Und weißt du, was Jesus gemacht hat? In der Bibel steht es, ich war gefangen und habe mich nicht besucht. Aber ich habe gesagt, Herr, das sind doch nur Räuber und Diebe dort in Stadelheim im Gefängnis. Ich habe schlechtes Gewissen gehabt. Weißt du, und Gott arbeitet auch in deinem Leben mit dem schlechten Gewissen und er benutzt dein schlechtes Gewissen, Gutes draus zu machen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Was hätte Jesus gemacht? Und es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich war gefangen und habe mich nicht besucht. Dann bin ich zu Amnesty International gegangen, habe ich gesagt, hört mal, Leute, ich brauche jemanden, für den ich mich einsetzen könnte. Habt ihr da nicht irgendeinen Typen, der mir zusagt, so, für den ich mich engagieren könnte? Dann sagen sie, ja, sie sind Pastor, wir haben da auch so einen Verrückten. Der sitzt in Bulgarien ohne vernünftigen Gerichtsurteil, in Bulgarien im Gefängnis, da sind noch ein paar andere, aber wir wissen voneinander nichts, aber für diesen Pavel Ignatow, vielleicht kannst du dich für den einsetzen, wenn du willst. Der war 40 Jahre alt, so alt wie ich auch, so 42. Zwei Kinder hat er zu dem Zeitpunkt gehabt. Habe ich gesagt, Mensch, das passt richtig. Du kannst dich richtig hineinzuversetzen. Also 40 Jahre, zwei Kinder, Frau wartet auf den Mann und so weiter. Ich übernehme diesen Fall, habe mich für diesen Fall eingesetzt, habe an die 150 Briefe geschrieben, vielleicht auch mehr. Alles Mögliche, alles Schalur gemacht. Dann hat der Genscher, der fuhr nach Sofia und hat mein Anliegen mitgenommen zum Schiffko. Und er hat gesagt, wie geht's Pavel Ignatow, was macht er? 3 Tage später war der Mann aus dem Gefängnis. und hat heute eine große Gemeinde in Sofia mit 16.000 Gottesdienstbesuchern. Wir haben uns dann getroffen und er sagt, es war, und nicht nur er, dieser Stanis, wie heißt es, Stanislav. Der Stanislav hier, der zu uns kommt beim Stentons, der war mit einer davon, den ich aus dem Gefängnis rausgeholt habe, damals mit Pavel Ignatow und so weiter. Weißt du, Gott benutzt manchmal Schwachheiten, Faulheiten, Lässigkeiten, um einfach was Gutes rauszumachen, und er lenkt es. Und das Erstaunliche war, wo ist heute Schiffkopf und wo ist Pavel Ignatow? Du siehst also, Gott gebraucht unsere Fähigkeiten, und wenn wir selbst noch so schwach sind, wir können Berge bewegen. Wir können Berge bewegen. Und ich bin dann mit Brüdern zusammengekommen von Bulgarien, von Sofia, und die haben mir erzählt, was da passiert ist, wie Gott manchmal wirkt. Da kriegt ein alter Bauer, ich habe diesen Bauer getroffen, der alte Bauer kriegt von Gott eine Offenbarung, er soll auf den höchsten Berg Bulgariens gehen und beten. Und hat sich überlegt, Herr, wo ist der höchste Berg hier in Bulgarien? Sofia ist so eine Stadt auf 7 Berge, aber wo ist hier der höchste Berg von Bulgarien? Und Gott betet, und er betet, und Gott führt ihn, und plötzlich zeigt Gott ihm einen Berg, aber das ist nicht mal der höchste Berg. Er soll auf den höchsten Berg gehen von Bulgarien und beten. Einfach so Gott anbeten. Und dann Gott zeigt ihm diesen Berg. Und dann geht er auf diesen Berg. Und dann sagt er, aber Herr, das sind die anderen Berge noch viel größer. Warum muss ich gerade auf diesen Berg gehen? Und dann sagt er, schau runter ins Tal. Da ist ein weißes Schloss, ein weißer Palast. Und das war der Palast von Schiffkopf. Und er betet da drauf und preist Gott über Schiffkopf auf diesem Berg, dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Und ein paar Monate später war er fertig, musste abdanken, und kam die Revolution in diesem Land. Du siehst also, wie Gott manchmal Menschen benutzt in aller Schwachheit. Gott zeigt, macht das, und es ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Der Gesegnete ist immer gehorsam. Und Gott segnet dich immer nur dann, wenn du gehorsam bist. Du weißt oft nicht, was der nächste Schritt ist. Und du musst immer auf den nächsten Schritt warten. Was ist der nächste Schritt? Gott hat diese Gemeinde hier so geführt, neue Schläuche und neuen Wein, und hat zu uns ganz klar gesagt, hört auf zu flicken, kein Flickwerk. Und ich mache kein Flickwerk. Bin auch nicht einverstanden, wenn es nicht passt. Da gibt es so viele Gemeinden, die warten auf euch nur. Also es ist kein Flickwerk. Ich bin nicht bereit zu flicken. Ich bin bereit, eine ganze Sache zu machen oder gar keine. Denn halbe Sachen zahlen sich nicht aus. Denk an dein persönliches Leben. Flüget ein neues. Nicht herumflicken. Gott wollte was Neues hier in Berlin tun. Die anderen Gemeinden, was sie auch immer machen, das ist nicht unser Auftrag. Sie sollen ihre Sache machen, aber wir machen unsere Sache. Der Segen Gottes kommt über uns, wenn wir Gott die Ehre geben. Und ich habe eines gelernt in meinem Dienst, nicht mehr zu zählen. Ich zähle nicht. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott wiegt, Gott zählt nicht, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen. Mir ist das doch Schnuppe, wie viele Leute zum Glauben kommen oder nicht zum Glauben kommen. Ich predige das Wort Gottes, und das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Und wenn nur einer von 1000 zum Glauben kommt, hat sich die Sache gelohnt. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Und wir schauen immer auf wie viel, weißt du, als ich hier in Berlin anfing, dann kamen Leute von anderen Gemeinden, größeren Gemeinden. Wie viele haben sich bei uns bekehrt, bei euch bekehrt? Bei uns haben sich am Sonntag 7 bekehrt. Und dann immer wieder vergleichen. Also bei uns, die kamen dann Sonntagabends, gingen sie dann doch dorthin und dorthin. Wie viele haben sich bei euch bekehrt? Ich habe gesagt, mir ist es egal, wie viele sich bei uns bekehren. Und ich frage auch nicht, wie viele sich bekehren. Denn ich führe nicht eine Liste und eine Statistik. Gott führt die Statistik. Gott führt Buch über wer sich bekehrt und wer sich nicht bekehrt. Und wer kann sagen, der hat sich bekehrt und der hat sich nicht bekehrt? Gott kennt die Herzen und niemand anders. Und was so hinter den Kulissen passiert, das weiß auch kein Mensch. Und wir führen keine Statistik. Und diese Gemeinde, wir führen auch keine Mitglieder. Und das ist auch gut so. Warum? Weil wir sind eine Freikirche. Gott hat uns gezeigt, wir sollen ganz frei sein. Frei von allen Organisationen, frei von allen Netzwerken, frei von allen, wo oben kontrollieren und herrschen und sagen so und so und so von lauter Päpste. Nein, wir wollen miteinander Brüder und Schwestern in Christus sein. Ich habe Schwächen, du hast Schwächen, wir haben alle Schwächen, und wir dienen mit unseren Schwächen dem Herrn. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die zusammen lacht und zusammen weint. Und das sind wir. Die hier dazugehören, und die wissen ganz genau, um was es geht. Wir haben Kämpfe und wir haben auch Siege. Und wir halten zusammen. Sonst könnte ich hier gar nicht leben und überleben. Weißt du, und es geht uns auch nicht um Anerkennung bei Menschen. Wir kriegen unsere Anerkennung von Gott. Die meisten Menschen sind süchtig nach Anerkennung und der Herr sagt, ihr könnt nicht dem, oder Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen, solange ihr voneinander Ehre nehmt. Ihr könnt Gott nicht dienen. Also es ist so wichtig, dass wir die Anerkennung Gottes über unserem Leben haben, dass wir demütig sind. Weißt du, dass wir gerade hier sind heute Abend und in diesem Winkel, wir könnten auch ganz woanders sein. Also ihr könnt, aber Gott hat uns hierher geführt, im Hinterhof, ganz sicher, wenn es kritisch wird, können wir die Jalousie runterlassen. Ja, das ist wirklich gut. Und wir drehen einfach und dann, aber es ist nicht, wo wir sind. Ich hätte kein Problem, woanders Räume zu finden oder andere Räume, aber Gott hat uns hierher geführt. Und als wir auszogen, und nur zu eurer Information, viele wissen es nicht, als wir auszogen, dann habe ich überall gesucht, wir waren in Max-Beckmann-Saal, und dort hatten wir unsere Gottesdienste, und dann ließ ich mich überreden, wieder zurück in die Nazareth-Kirche zu gehen. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich habe es trotzdem getan, weil ich brüderlich lieb sein wollte und nicht irgendwie jemand verletzen wollte und auch nicht jemand irgendwie in Not bringen wollte. Aber ich ließ mich überreden, diese Räume standen, wo wir auszogen, von dem Moment standen diese schon leer und haben auf uns gewartet. Als wir hier anfingen zu renovieren, da kam schwarzes Wasser aus den Leitungen, weil die Räume leer standen. Der konnte nicht vermieten. Und er hat uns mit Handkuss dann genommen und hier vermietet. Und wir sind glücklich, hier im Haus Gottes sein zu dürfen. Das ist mal die Stätte vorübergehend, wo Gott sich erwählt hat, wo sein Name wohnen soll und kann. Und wir sind glücklich, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nicht so hoch und nicht so niedrig. Und wir können aushalten und da kriegt keiner Glatze, dass oben die Haare ausgehen und dass es zieht oder rauscht oder was es auch sein mag. So, wir sind Gott dankbar hier und preisen den Herrn. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gnade ist nichts anderes wie Segen. Und wir können nicht demütig genug vor Gott sein. Nicht vor Menschen, vor Gott. Demütig vor Gott sein. Und Gott preisen dabei. Also lass dich von Gott segnen, auch wenn du manchmal schwere Wege gehen sollst oder musst, dir bleibt manchmal nichts erspart. Das Wort für Anbetung, es ist interessant im Hebräischen, das Wort für Anbetung ist unten sein. Das ist Anbetung, Anbetung ist unten sein. Nicht oben, unten sein, das ist Anbetung. Das hebräische Wort übersetzt, übertragen heißt Anbetung sein. Unten sein, sich selbst verbeugen, sich selbst demütigen, sich selbst zurücknehmen, sich selbst vergessen, sich selbst nicht wichtig nehmen, unten sein. Diakon sein, durch den Staub gehen, das ist demütig sein und Anbetung. Sich selbst vor Gott beugen und sich selbst vor Gott demütigen. Wer gesegnet werden möchte, noch ganz schnell, der muss gegen den Strom schwimmen. Wer gesegnet werden möchte, und ich muss euch ehrlich sagen, also wenn es schon einer der großen Pastoren, der Bücher schreibt und große Arbeit hat, und damals hatten noch Fernseharbeit gehabt und so weiter, aber Gott hat dann zu dem selber geredet, er muss mit ihm selber fertig werden. Dann hat er also schon mit dem Grab einem droht. Berlin ist das Grab der Missionare. Weißt du musst aufpassen, dass du diese ganzen Flüche zurückweist und dass du genau weißt, dass du den Gesegneten kannst nichts treffen. Und da können sie fluchen, da können sie beten, da können sie fasten, die können Handstand machen, die können alles Mögliche unternehmen. Die können nichts bewirken, weil der Gesegnete gesegnet bleibt. Weißt du, du musst aufpassen. Du musst aufpassen, wenn du da irgendwo hingehst und zwischen dir und deinem Gott darf nichts dazwischen kommen. Wenn zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen ist, dann lass die fuchteln und lass die schimpfen und lass die drohen und lass sie was, alles Mögliche machen. Es fällt alles auf sie zurück. Ich habe das von St. Patrick gelernt. Weißt du, du musst das Gebet von St. Patrick dir nehmen und wenn die dich fluchen, auf dich selber soll 10-mal zurückfallen, das, was sie einem wünschen. Steht in der Bibel sogar. 10-fach. Was Leute einem Schlechtes wünschen, das soll auf sie zurückfallen mit alle 10 Finger. 10-fach, steht in der Bibel. Könnt ihr es nachlesen, selber. Es ist entsetzlich, wenn das 10-fach auf die zurückfällt. Also es bleibt einem nichts erspart. Du musst gegen den Strom schwimmen. Weißt du, du musst die Schätze Ägyptens vergessen wie Moses. Die Ehrsucht bei den Menschen aufgeben. Du musst Ägypten, das ganze organisierte System verlassen und musst lernen, wieder ganz von vorne anfangen, mit Gott zu gehen. du wirst gesegnet werden. Und ich musste auch hier, das war nicht mehr hier, sondern es war noch zu Süddeutschland noch in der Zeit, du musst lernen, nicht auf Menschen zu achten, auch nicht auf das, was Leute erzählen. Weißt, plötzlich kriege ich so ein Buch, Verführung der Christenheit. Frommes Buch, Weltbestseller sogar von welchen für bestimmten Kreisen. Das musst du unbedingt lesen. Du musst nicht lesen, was nicht gesegnet ist. Weißt du, du kannst auf dem Büchertisch oder wo auch immer gute Bücher kaufen, du glaubst, dass es gute Bücher sind verfluchte Bücher. Die bringen statt Segen Fluch. Und weißt du, meine ganze Freudigkeit am Herrn war futsch. Das ist nichts und das ist nichts, diesen falsch und diesen falsch und diesen falsch und diesen verdreht und diesen verkehrt. Ja, am Schluss ist alles, die ganze Welt verkehrt, nur die sind richtig. Und weißt du, was ich gemacht habe? Habe ich gesagt, lieber Heiland, schenk mir wieder den kindlichen Glauben. Schenk mir wieder diesen kindlichen Glauben, aber lieber Vater, dass ich glauben kann. Und Gott hat mir das nicht geschenkt. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat gesagt, Johannes, und das ist ein Schlüssel, was Gott mir in all den Jahren gegeben und gezeigt hat, so eine Faustregel. Seit wann hast du das? Seit wann bist du niedergeschlagen? Seit wann hast du so Halbdepression? Seit wann leidest du darum, dass du die Freude am Herrn nicht hast? Und ich habe gesagt, seit wann habe ich das? Seitdem ich den Schinken da gelesen habe. Dieses Buch. Und weißt du, ja, was soll ich machen? Und ich habe noch einen ganzen Stapel gekauft für die Gemeinde zum Verteilen. Dann hat der Herr gesagt, alles in den Müll. Und als ich das alles in den Müll geworfen habe, dann, Halleluja, ich konnte wieder hüpfen, konnte wieder springen, konnte wieder fröhlich sein, konnte wieder glauben, konnte wieder an Wunder und Zeichen glauben. Du musst dich von manchem frommen, religiösen Schinken trennen. Die bringen dich ins Grab. Das ist das Grab der Missionare. Und in den Müll, dort ist am besten aufgehoben. Und noch nicht mal weiterverkaufen. Dann natürlich, du versündigst dich an andere. Oder nicht im Antiquariat bringen oder sonst was. Das kriegen noch dort suchen Leute, die kein Geld haben und die erwischt es dann nachher. Du musst bereit sein, mit dem Wort Gottes zusammenzuarbeiten, Wort Gottes lieben. Nicht ausgetretene Wege, das hat Gott uns hier gelehrt zu gehen, sondern neue, ungewöhnliche Wege, ganz neu sich fühlen zu lassen. Und was woanders funktionierte, muss nicht unbedingt hier bei uns funktionieren. Gott ist ein Gott, der alles neu macht. Und Gott hat uns gezeigt hier, keine Angst haben vor Kritik, vor Widerspruch, vor Entmutigung. Einfach weitermachen. Jesus hat gesagt, sie haben mich gehasst, sie werden euch auch hassen. Sie haben mich geliebt und sie werden euch auch lieben. Sie haben mich gemieden, sie werden euch meiden. Sie haben mir gedient und sie werden euch dienen. Dir soll es nicht besser gehen mit dem Herrn Jesus, denn wir halten uns an dem Gesegneten Gottes. Und wenn es dir schlecht geht und das so geht wie Jesus, dann danke Gott, dann bist du ein Gesegneter. Dann bist du ein Gesegneter. Wenn du den Segen Gottes über dein Leben hast, dann wirst du beneidet, das ist auch eine Sache. Leute sind eifersüchtig auf dich, versuchen dich zu kopieren, machen dir alles nach, wollen deinen Platz haben. Deshalb auch so Mobbing oft, was wir so erleben. Sie wollen auf deinen Kosten sich profilieren, selbst bringen sie nichts zustande, aber auf Kosten anderer. Bleibe bei deinem Segen. Wirke, gehe deinen Weg und lass dich von Ungesegneten nicht stören. Das ist, was ich hier sagen möchte. Lass dich von ungesegneten Menschen in keiner Art und Weise stören und dich irritieren. Der Segen ist immer an eine Person gebunden, nicht an einem Gebäude, nicht an eine Organisation, nicht an irgendwelchen Mittel, an eine Person. Zum Jakob hat der Herr gesagt, wo du überall hingehst, bin ich mit dir. Egal, wo der war. Beim Laban in Mesopotamien oder im gelobten Land, wo du überall hingehst, ich gehe mit dir mit. Mach dir keine Sorgen. Segen kommt aus dem Lateinischen, heißt signare, signiert. Du bist da signiert von Gott, gezeichnet, so ein T oder was für Zeichen auch immer. Und das ist unauflösbar mehr. Das kann man nicht mehr dir entfernen, dieses Zeichen, von Gott gezeichnet, von Gott signiert. Und was Gott einmal gesegnet hat, das ist gesegnet. Leute können machen, was sie wollen. Was Gott einmal versprochen hat oder gesprochen hat, ist versprochen. Jesaja 55, Vers 8. Der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an eure Möglichkeiten. Das ist Segen. Also meine Gedanken sind nicht zu messen an eure Gedanken. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Also du führst ein unübertreffliches Leben, wenn du mit Gott wandelst. auch wenn man das nicht sieht, zuerst mal. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er es nicht wieder dorthin zurück, ohne dass es etwas bewirkt. Und er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für die neue Ernte. Und genauso ist es mit meinem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück. Das ist auch der Segen. Das, was Gott spricht, kehrt nicht unverrichtete Dinge zurück. Das ist erstaunlich. Also was ausgesprochen ist, kommt anders zurück. Wirkt, wozu es gesandt wurde. Und da heißt es, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich auftrage. Und der Segen fließt über Worte. Deshalb, wenn du gesegnet werden möchtest, brauchst du gesegnete Worte über dein Leben. Und vielleicht musst du dich lösen von bestimmten Festlegungen. Bevor du gesegnet werden möchtest, solltest du dich von bestimmten Festlegungen dich lösen. Ja, ich kann's nicht. Oder deine Mutter hat gesagt, das schaffst du sowieso nicht. Oder diese ganzen Verwünschungen. Du musst dich lösen von allen möglichen Festlegungen. Also wir werden nie erreichen. Nein, du sollst sagen, 50. Lebensjahr, Jubeljahr. Und dann warte ich nochmals 50 Jahre. Und dann habe ich nochmals ein Jubeljahr, wenn ich 100 bin. Gott will dich segnen mit einem langen Leben. Psalm 91. Einem erfüllten Leben will er dich segnen. Und wir sollten voller Erwartung sein. Wir sollten uns auf den Herrn festlegen und nicht auf unsere Gefühle oder Meinungen oder Ansichten oder Trends oder Vermutungen oder unseren Glauben. Wir sollen Gottes Glauben haben und nicht unseren Glauben. Unseren Glauben können wir einpacken. Aber Gottes Glauben, glaub das, was Gott glaubt, was er für dich glaubt, was er für dich erwartet. So, der Segen fließt über den Heiligen Geist, er gibt dir Visionen, Gesichter und so weiter, Träume, aber die Träume nützen dir gar nichts, Visionen sind für die Katz. Hast du richtig gehört? Träume sind für die Katz, wenn sie nicht realisiert werden. Träume und Visionen, Gesichter und Offenbarungen, Weisungen und Prophezeiungen, die müssen offenbart werden. Was nützt es, wenn ich dort so einen Finger sehe, Herr, erbarm dich meiner und ich nicht nach Berlin gehe und andere schicke? Der Segen ist immer an dir persönlich, an dir als Mensch gebunden. Deshalb, wenn du etwas erreichen willst, musst du immer dich selbst einbringen, dich selbst hingeben. Es betrifft immer dich. Und ich war geschockt, dass mich erwischt hat. Ihr hättet gerne jemand anders geschickt. Also ich bete nicht, Herr, schicke Missionare nach Afrika, sonst muss ich nach Afrika gehen. Oder Herr, schicke Missionare nach Indien, sonst muss ich womöglich gehen. Was mich betrifft. Und dann fragt der Herr, und warum gehst du nicht? Wir erlangen den Segen Gottes nur durch Hingabe, durch Geben. Indem wir unser Bestes dem Herrn zur Verfügung stellen und sagen, hier, das ist das Beste, das Optimale. Wenn wir gesegnete Worte hören, bekommen wir den Segen. Also wir hören den Herrn und wir geben dem Herrn und wir geben dem Herrn und wir hören dem Herrn und so weiter. Und das ist diese Art. Im Gottesdienst werden wir gesegnet, wenn segnende Worte verkündigt werden. Deshalb ist so wichtig, hör segnende Worte. Nicht krankmachende Worte, nicht, weißt du, Heiligung, vergiss die ganze Heiligung, was die Leute oft unter Heiligung verstehen. Heiligung ist so sein wie Gott. Heilig, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, hat er gesagt. Gottes Ähnlichkeit haben und Gott ist ein starker Gott. Ist es nicht irgendwelche, weißt du, das Rocklänge und Haarfarbe und das ist alles bei den Pietisten gang und gäbe gewesen. Die haben die Leute fertig gemacht mit ihren Äußerlichkeiten und Vorschriften. Ein Christ trägt keinen Schmuck und so weiter. Ein Christ geht nicht schwimmen und so weiter. Das muss ich auch irgendwo waschen. Aber all diese Verbote, du glaubst gar nicht, die Kirchen sind voll lauter Verbote. Die haben zwar ein Glaubensbekenntnis, aber noch hinten so einen ganzen Schwanz, was sie noch alles, was du darfst und nicht darfst. Ich darf alles, aber nicht alles frommt mich. Ich darf alles, aber nicht alles frommt mich. Du darfst wirklich alles, aber nicht alles frommt mich. Der Evangelist Modi, ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen zwischendurch. Der Evangelist Modi, der kommt, will Spörtchen hören, weil er vom Spörtchen, diesem großen Prediger in London, so viel gehört hat. Er möchte unbedingt den Spörtchen hören. Und was erlebt er, als er den Spörtchen sieht? Der Spörtchen, nachdem er Amen gesagt hat, zündet sich seine Zigarre an und raucht. Und der Modi sagt, Bruder Spörtchen, ist entsetzt und kriegt keine Luft mehr. Und sagt, Bruder Spörtchen, also das verstehe ich nicht. Du bist so ein gesegneter Pastor und Prediger und rauchst eine Zigarre und machst noch sogar für die Zigarren Reklame. Werbung hat das gemacht. Sagt er, das ist doch Sünde. Da sagt er, ja, das kann sein, dass es Sünde ist. Aber weißt du, Bruder Modi, fett sein ist auch Sünde. Der war ein bisschen dick und korpulent und geschnauft auf dem letzten Loch. Fett sein ist auch Sünde. Und die waren fertig. Du siehst also, das ist Sünde. Ich will nur sagen, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Also heilig ist gottgefällig sein, gesegnet sein. Und wenn Gott dich segnet, weißt du, solange es nicht Sünde ist, als was Verbrechen ist, wo jemand anders betrogen wird, wo anders diese Gebote Gottes, wenn die übertreten werden, wo das nicht der Fall ist, weißt du, über die Fassade kann man reden, über das Äußere kann man reden. Das Fundament muss stimmen, das Fundament ist Jesus Christus, Heiliger Geist und das Wort. Aber die Fassade, was für Farbe wir das Haus nehmen, das kann man nachher nächstes Jahr wieder neu streichen. Ist wichtig. Okay, der Segen ist es, das Fundament. Das wird bestehen. Der Segen ist die Beteiligung Gottes an deinem Leben. Beteiligt sich Gott an deinem Leben? Beteiligt er sich an deinen Lasten, an deinen Finanzen, an deiner Gesundheit, an deinen Plänen, an deiner Entwicklung? Kannst du Gott beteiligen heute an deinem Vorhaben? Und bitte um das Gesegnete. Du kriegst nur das Gesegnete, wenn du darum bittest. Bitte um gesegnete Ruhe, gesegneten Schlaf, gesegnete Nahrung. Bitte um gesegnete Menschen. Ein Ungesegneter in deiner Familie reicht aus, um deine ganze Familie kaputt zu machen. Das ist so ein Einfallstor. Verstehst du? Irgendjemand, ein Ungesegneter reicht aus, um deine ganze Firma, deine ganze Gemeinde, deine ganze Arbeit, alles kaputt zu machen. Ein Ungesegneter reicht schon aus. Deshalb bitte um gesegnete Menschen. Deshalb sagt der Herr, bittet den Herrn der Ernte für Arbeiter der Ernte, dass nicht die Falschen kommen. Bitte um gesegnete Partner. Ich bete ja immer noch, werde auch weiter beten, bete jetzt für meine Enkel. Ich bete, ich hatte 4 Kinder und ich bete für 4 weitere Kinder, dass die Partner irgendwo, die jetzt gerade aufwachsen, dass sie die richtigen Partner sind, die richtigen Schulen bekommen, die richtige Ausbildung bekommen, das richtige Fundament bekommen, richtig zum Glauben kommen. Ich habe für 8 Kinder gebetet, 4 hatte ich, aber für 8 habe ich gebetet. Und jetzt bete ich für meine Enkel, ich habe 10, ich bete für 20, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall für 20, die irgendwo jetzt aufwachsen, für diese Jungs und diese Mädels. Und wir haben eine Verantwortung zu beten. Herr, bringt die richtigen Menschen mit den richtigen Menschen zusammen. Was nützt es, wenn man irgendjemand zusammenführst und die Ehe hält doch nicht? Der Herr muss die Menschen zusammenführen. Die richtigen Partner, die richtigen Nachbarn, die richtigen Mitbewohner, die richtigen Geschwister. Herr, bringt die richtigen Geschwister, die zu uns gehören, die bringt hierher und die zu uns nicht gehören, nimm es fort. Die gehört auch dazu. Wir sollten um das gesegnete Leben beten, gesegnete Familien beten, um gesegneten Wachstum. Und Gott gibt das, wenn wir ihn darum bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bitten. Bitte also um das gesegnete Brot, das gesegnete Wasser. Der kann sogar Jauche trinken, wird es dir nicht schaden. Wenn du um das gesegnete Wasser bittest. Ich sage dich das so krass, es wird ihnen nicht schaden, wenn sie in meinem Namen das und jenes tun. Aber du musst zuerst mal darum bitten, um das Gesegnete. Der Segen führt uns in die Nachfolge, wir entdecken dabei Jesus mehr und mehr. Der Segen ist, wenn Gott uns seine Güter anvertraut, dass er sagt, das, was mein ist, das ist auch dein, das ist der Segen. Der Segen macht das dann alles möglich in deinem Leben. Du bezwingst alles. Der Segen macht alles denkbar, fassbar, greifbar, erlebbar. Das macht der Segen Gottes. Der Segen Gottes bringt dich jeden Tag weiter. Du sollst jeden Tag segnen. Die Katholiken haben eine ganz dumme Angewohnheit, aber das ist gut. Irgendwo haben sie das her. Gib jeden Tag einen guten Namen. Die haben Namenstage. Segne jeden Tag. Fang an, den Tag zu segnen. Nicht Donnerstag. Da donnert und kracht es natürlich. Segne den Tag. Jeder Tag soll ein gesegneter Tag sein. Nicht nur dies ist der Tag, sondern wenn du morgens aufstehst, segne den Tag. Segne die Arbeit, die vor dir liegt. Und nicht lauf nicht dieser Arbeit davon, sondern geh auf diese Arbeit zu. Und ich habe mir angewohnt, ich teile meine Aufgaben, die ich so zu erledigen habe, in 10 Teile. 1 bis 10, das ist und so weiter. Das Schwerste, wovor ich am meisten Angst habe, was mich am meisten graut, wovor ich mich am meisten fürchte, was mir am unmöglichsten erscheint, mache ich Nummer 1. Und dann und so weiter. Und ich habe eines entdeckt in meinem Leben: Wenn ich das Schwerste zuerst gelöst habe, das andere mache ich so nebenbei. Und dann bin ich meistens bis 10 Uhr fertig. Aber du solltest nicht das Leichteste dir vornehmen am Morgen, wenn du den Tag gesegnet hast. Der Tag ist gesegnet, nimm dir das Schwerste vor. Hab keine Angst vor dem Schwersten. Denn wenn Gott in dem Schwersten drin ist, dann das andere, das machst du nebenbei. Also ich möchte euch Mut machen, teilt die Tage gut ein. Und das, wovor dir graut, richtig graut, Nummer eins. Das sofort in aller Früh, noch vor 7 Uhr. Du betest und dann frisch geladen von der Herrlichkeit Gottes, gehst an die Arbeit. Mit dem Segen Gottes nimmst du jeden Tag ein und jeder Tag nimmt ein gutes Ende, wenn es so gesegnet ist, wenn du deinen Tag so lebst. Mit dem Segen Gottes bewältigst du jeden Tag und mit dem Segen Gottes schaffst du jeden Tag. Und so wie deine Tage, so wird auch deine Kraft sein. Steht im Wort Gottes einmal. Wie deine Tage sind, so wird auch deine Kraft sein. Wenn schwierige Tage sind, wird auch die Kraft schwierig sein, massiv, schwer, stark. Und sind es leichte Tage, Sonntag, machst du es so nebenbei. Du musst das dann gar nicht so dramatisieren. Und jeder Tag hat ganz verschiedenes Gewicht. Jeder Tag hat 24 Stunden, aber trotzdem. Nimm den Segen Gottes in jede Arbeit hinein und es wird ein gutes Ende haben. Jede Aufgabe wird bewältigt, wenn du den Segen Gottes mit hineinnehmen. Die Frage, die mich jetzt beschäftigt, ist: Kann Gott dich segnen? Will Gott dich segnen? Wird Gott dich segnen? Überleg einmal. Segnungen kommen von bereits Gesegneten. So viele Leute, die haben keine Ahnung vom Segen. Die lassen da sogar Kinder, dass die Kinder einen segnen. Kinder können dich eigentlich als Vater oder Mutter nicht segnen. Die können für dich beten, das können sie, aber segnen. Der Segen kommt vom Höheren zum Niedrigeren. Das ist der Weg des Segens. Kapiere etwas, wenn du kapieren willst. Gott segnet den Mann und der Mann segnet die Frau segnet die Kinder. Das ist diese göttliche Hierarchie, diese göttliche Ordnung. Der Segen in der Gemeinde, im Werk Gottes, Gott segnet den Prediger, den Leiter, die Ältesten oder wer es auch immer ist, der die Gemeinde leitet. Gott segnet ihn und der gibt den Segen weiter. Oder hast du schon gesehen, wie Wasser von unten nach oben fließt, höchstens in der Fontäne in Genf? Aber das ist normalerweise nicht. Der Segen kommt von oben nach unten. Ich habe es gelesen. Der Regen fällt vom Himmel und kommt nicht leer zurück. Der Segen kommt immer von oben nach unten. Deshalb, ich halte nichts, wenn Jungbekehrte, so eine alte Oma, die schon reif in Christus ist, Mutter in Christus segnet. Die kann gar nicht. Du kannst die Leute gar nicht segnen. Oder wenn Leute an der Tür, ich bin euch nicht böse, ich habe euch lieb. Der Herr segne dich. Verstehst? Und wenn du hier warst und wenn es anständige Brüder und Schwestern da waren, die haben gesagt: Bruder, mach du das. Segne uns, verstehst du? Weil die kommen hier in der Gemeinde, die dienen hier in der Gemeinde. Der Segen kommt immer von oben nach unten. Und deshalb, ich möchte heute Abend auch eines tun für euch. Ich möchte den Segen von den letzten 20 Jahren oder von den letzten 40 Jahren meines Dienstes, wo Gott alles in meinem Leben passieren ließ, und da ist einiges passiert, und da ist einiges geflossen und schon durchgeflossen. Und je mehr Segen durchfließt, desto größer werden die Kanäle, die Leitungen. Da fließt viel durch. Und ich möchte diesen Segen zu dir irgendwie rüberfließen. Und durch den Segen Gottes ist alles möglich. Den Segen, den Gott in mein Leben gepackt hat, den packe ich weiter. Ich kriege wieder frischen Segen. Wenn ich den Segen weggebe, kriege ich wieder frischen Segen. Und ich möchte frischen Segen haben für die nächsten 10 Jahre. Und ich gebe den alten Segen euch weiter. Oder den Segen, der durchgeflossen ist, der hier durchgegangen ist, den gebe ich euch einfach weiter, denn ich möchte was Neues wieder vom Herrn haben. Ich brauche für die nächsten 10 Jahre eine neue Salbung. Wir alle miteinander natürlich. Aber ich brauche einfach was Neues. Einfach, weißt du, das, was bisher war, ist gut gewesen, wunderbar. Aber Gott will was Besseres schenken. Was Stärkeres. Was Mächtigeres. Und ich glaube, dass Gott diese Gemeinde benutzen will. Und ich bin überzeugt, wenn Leute auf die Straße hinausgehen, dass wir auf der Straße weiterwirken, an den Marktplätzen oder wo in den Wohnungen, in den Häusern hin und her, dass du einfach den Segen austeilst. Du empfängst den Segen und du gibst den Segen weiter. Abraham, Gott sagte zu ihm: Du sollst ein Segen sein und du sollst den Segen empfangen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Die Segnungstage sind dazu da, dass du den Segen empfängst und ein Segen bist. Überall, wo du hinkommst, Segen verbreiten. Sei gesegnet. Sei gesegnet, sei gesegnet. Sei gesegnet. Und das nicht als eine Spielerei, sondern als eine Autorität von Gott. Und wenn du im Auftrag Gottes handelst und du spürst plötzlich, Mensch, ich muss den Mann, die Frau hier segnen, dann solltest du es tun. Und das kannst du ganz einfach, ich mache das manchmal ganz einfach, wenn ich im Auto sehe und da sehe ich so Ummelde, so Frauchen, so gebückt und gebrochen und so weiter, und ich sage, Herr, segne diese Frau. Weißt du, Herr, berühre diese Frau. Und du plötzlich richtest dich auf. Du musst nicht einmal berühren, aber normalerweise wirkt der Segen über Berührung. Und wir sollten anfangen, den Segen zu ererben und den Segen weitergeben. Fang an zu segnen, segne deine Wohnung, segne dein Geld. Du solltest anfangen zu segnen. Du musst nicht erwarten, dass ich komme und segne. Das kannst du machen. Du bist dazu verantwortlich. Es ist dein Geld, nicht mein Geld. Es ist deine Familie, nicht meine Familie. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Kinder segnest. Sobald du mit deinen Kindern irgendwo in Berührung bist, segne deine Kinder. Meine Geschwister wären nie gläubig geworden, wenn meine Mutter nicht konsequent gewesen wäre und an den Segen geglaubt hätte. Ich sehe heute noch, bevor sie in die Schule gingen, die haben sich hingekniet, 7 waren noch zu Hause, ich war das 8. Kind, der Älteste, ich war schon draußen, aber die mit ihren Schulranzen, da hing noch der Lappen raus, sehe ich heute noch. Und meine Mutter hat für jedes Kind gebetet, die Hände aufgelegt, jedem Kind einen Spruch mitgegeben, der Herr möge jetzt die Maria segnen, den Georg segnen, den Heinz segnen, den Siegfried segnen. Und alle diese Kinder sind durchgesegnet worden und die sind ab und in die Schule gelaufen. Die sind gesegnet in die Schule gegangen. Und deshalb ist aus den Kerlen auch was geworden. Nein, es ist nicht übertrieben. Fang an, deine Kinder, und wenn du Enkelkinder hast, fang an, deine Enkelkinder zu segnen. Und wenn du keine Enkelkinder hast, kein Problem, es laufen so viele Kinder rum. Ich habe irgendwo, war so ein Türkenkind, ich stand da, und ich hab, der Vater war auch da, und dann berühre ich und fahre ihn zu in seine Stoppelhaare und habe einfach gesagt, Herr, segne diesen Türkenjungen. So im Herzen, in Gedanken. Und dann guckt der Junge hoch und sagt, Onkel, mach's nochmals. Das hat so gut getan. Onkel, mach's nochmals. Weißt du, einfach, das tut dem kleinen Pümpf gut. Das tut gut. Jemanden in den Arm zu nehmen und zu segnen. Liebe zu zeigen. Das ist unser Auftrag. Und da laufen so viele Kinder, du kommst mit Verwandten, segne die Kinder deiner Verwandten, denn du sollst den Segen ererben und du sollst den Segen weitertragen. Und ich möchte dich mit dem Segen bepacken heute. Und es lebt sich leichter, wenn du gesegnet bist. Preis Gott. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott preisen, unsere Hände zum Himmel emporheben und sagen, Herr, ich danke dir für den Segen, ich preise dich für den Segen, ich lobe dich für den Segen und ich möchte den Segen jetzt empfangen und sei jetzt bereit auf Empfang. Empfange deinen Segen für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Sei gesegnet. Halleluja, der Segen will gut tun in deinem Leben. Vater, ich segne meine Geschwister heute Abend, ganz besonders. Halleluja, halleluja. Ererbe den Segen. Erbe den Segen. Weißt du, verdient haben wir den Segen Gottes nicht. Im Neuen Testament ist Segen Gnade, weiter nichts. Gnade, Gnade, Gnade. Und wir empfangen jetzt die Gnade Gottes, den Segen Gottes unverdienterweise. Ich habe es nicht verdient, niemand hat es verdient. Aber es ist die Gunst Gottes mit uns, dass er gnädig, barmherzig und gütig ist. Halleluja. Halleluja. Meine Enkelin, ich habe euch diese Geschichte schon erzählt, dann sagt sie plötzlich zu mir, Opa, ich werde verfolgt. Ich sage, Kind, das gibt's nicht. Hinter uns ist niemand. Ich werde verfolgt. Ich habe gesagt, nein, das kann es nicht sein, Priscilla, ist nicht wahr. Doch, doch, ich werde verfolgt. Und dann sage ich, sag mal, was ist das? Dann sagt sie, weißt du, du hast heute Morgen gepredigt, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Ich werde verfolgt von Güte und Barmherzigkeit. Du wirst von Güte und Barmherzigkeit verfolgt heute Abend. Und ich setze dich unter diese Verfolgung aus. Halleluja. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen dein Leben lang. Halleluja. Vater, segne uns. Wir singen einen Chorus oder ein Lied und